Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Herzlich willkommen zur Nana One Weed Time, eurem Podcast für Gras. Endo, du hast einen neuen Rasenmäher gekauft. Wie sieht's denn in deinem Garten aus?
Also kurz, auf jeden Fall kurz. Also ich muss ja wirklich sagen, mein Rasen sieht, seit ich den neuen Rasenmäher habe, wirklich aus wie in einem Fußballstadion. Also wirklich auf den Millimeter gekürzt und wunderschön. Also ich kann sagen, der Cutmaster ZX360 lohnt sich vollkommen. Die 490 Euro hat ja jeder mal auf dem Konto rumliegen.
Easy.
Und dafür ist euer Rasen im Sommer jetzt dann wirklich ein absoluter Hingucker. Also kann ich vollkommen empfehlen. Vollumfänglich.
Ich würde sogar den Leuten anraten, die Premium-Version des Cutmasters XL7000 zu holen. Der hat nämlich noch so einen kleinen Kleintierschredderer mit drin. Wenn euch zum Beispiel beim Rasenmähen dann irgendwie so ein kleiner Hase oder irgend sowas vor die Flunte läuft, dann schreddert der, wird der Hase geschreddert und hinten kommt direkt Mett raus. Das heißt, ihr könnt dann euch direkt irgendwie so Mettbrötchen schmieren oder so aus Hasenfleisch.
Und für 400 Euro Aufpreis bekommt ihr dann noch die Premium Plus Friends Edition und die sorgt dafür, dass ihr keine Werbung habt. Ihr seid tatsächlich dann im werbefreien Abo, das heißt, der Rasenmäher unterbricht dann nicht alle 10 Minuten und zeigt euch 2 bis 3 Werbespots an, sondern der könnt ihr dann einfach so lange mähen, wie ihr möchtet.
Und da seid
aber
am Ende
natürlich für extra zahlen.
Ja, aber seid am Ende trotzdem bloß bei 7.600 Euro, also das zahlt man quasi aus der Portokasse. Easy.
Monatlich.
Ja, natürlich. Also.
Genau. Ja. Also. Aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert, können wir euch empfehlen. Ansonsten nicht.
Nicht.
Wunderbar. Ja, gut, gehen wir zurück
das
an den Nana One Anime Podcast.
Nana One Weed Time. Hallo, herzlich willkommen zum dritten Sommerseason Podcast 2025 hier bei Nana One. Mal wieder unter schwierigen Bedingungen. Ich habe Fieber, Endo hat Trauer. Und wir versuchen das gemeinsam irgendwie zu bewältigen. Endo, komm in meine Arme.
Das ist nett, dass du das anbietest.
Kannst du bitte aufhören, mir an den Nippeln rumzuspielen?
Aber so bewältige ich Trauer.
Na gut, aber nur kurz. Na gut, sehr schön. Hast du uns vielleicht ein paar tolle News mitgebracht?
Ich habe ein paar tolle News mitgebracht. Und zwar, die erste News, die ich habe, ist, dass ein neuer Anime von Studio Kai angekündigt wurde. Was ja in der jüngeren Vergangenheit doch durch recht beeindruckende Produktionen aufgefallen ist, die eigentlich durchgehend relativ hochwertig waren. Die werden nämlich unter der Regie von Munehisa Sakai, dem Zombieland-Saga-Regisseur, den Manga Snowball Earth adaptieren. Hast du von dem schon mal was gehört?
Noch nie.
Das scheint irgendwie so ein Mecha-Ding zu sein. Das Ding ist, ich habe die News relativ kurz vorm Stream erst recherchiert, beziehungsweise Podcast, beziehungsweise Stream,
weil
wir machen übrigens einen Livestream. Ja, wir machen einen Livestream, indem wir das hier live aufnehmen. nanaone.net/livestream kommt da mal donnerstags um 19.30 Uhr vorbei. Es ist anscheinend ein Manga aus dem Genre Action, Adventure, Drama, Sci-Fi und Seinen, der 2021 gestartet ist und bis dato 8 Bände hat. Naja, und der wird auf jeden Fall jetzt adaptiert. Na guck, da kann man sich dann ja schon mal einlesen. Der Trailer, der bis jetzt veröffentlicht wurde, war im Smartphone-Format.
Oh Gott.
Also der war ziemlich durchgehend hochkant. Da hat man bis jetzt aber auch nur ein Auge gesehen. Es wurde, glaube ich, aber nicht explizit als Smartphone-Anime bekannt angekündigt. Also
kann ich mir auch nicht vorstellen. Keiner. Also da ist das Toho produziert den. Ich glaube, die haben sowas noch nie produziert, also noch nie einen Smartphone-Anime oder so produziert. Und wenn das eine schon etablierte Shonen-Reihe, glaube ich, ist oder so, dann macht man, glaube ich, nicht so einen Scheiß.
Gerade noch Seinen gesagt.
Ja.
Shonen.
Ja.
Okay. Ja, genau. Richtig. Also, ein Anime, der soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Wir werden den auf jeden Fall natürlich auch hier im Podcast abdecken. Könnt ihr euch drauf freuen, wenn
sofern
ihr Lust
er nicht
sowas habt
signifikant KI produziert ist, aber ich denke nicht.
Ich denke auch nicht. Ein anderer Anime, der definitiv nicht KI produziert wird, oder es würde mich zumindest wundern, ist Grow-Up-Show, Himawari no Circus Dan, ein neuer Original-Anime vom Studio A1 Pictures, das sie zusammen mit Psychic Studio produzieren.
Das sind sie selber.
Da wollte ich dich mal fragen. Ach, das sind sie selber. Okay.
Das ist einfach, nur ein Label für Original-Anime, das sie neu gegründet haben.
Okay, weil da wurde nämlich, da steht ja, die haben ja noch gar keine Credits irgendwo. Das ist jetzt deren erstes Werk, wo sie erwähnt werden. Aber gut, dann
ist das einfach
deren Label. Genau, ja, kommt von A1 Pictures, wurde noch nicht viel bekannt gegeben, außer ein Visual. Es wird anscheinend irgendwie um Zirkus gehen und ein cutes Mädchen ist da zu sehen auf dem Visual. Es soll auch im Laufe von 2026 kommen und inszeniert wird es hier von Kanta Kame. Der hat zum Beispiel Orishura gemacht oder Dimension W oder Saikano. Ja. Und der Saikano Light Novel Illustrator ist auch hier der Character Designer. Deswegen sieht das Mädchen auf diesem Visual auch ein kleines bisschen aus wie diese braunhaarige aus Saikano. Keine Ahnung, ich habe Saikano nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die heißen.
Ja, Zirkus-Setting auf jeden Fall mal, was einigermaßen unverbraucht ist. Nicht komplett, es gab schon mal einen Kaleido-Star 2003 damals. Den haben wir, ich weiß nicht, haben wir den verpodcastet oder haben wir den nur verstreamt? Wir hatten damals 2013 hatten wir mal so eine kleine Season-Lückenfüller-Reihe, wo wir die Anime, die 10 Jahre vorher rausgekommen sind, geschaut haben. Aber ich glaube, das haben wir nicht verpodcastet, da haben wir, glaube ich, nur Streams dazu gemacht.
Geschrieben wird das Ganze auf jeden Fall von Takeshi Kikuchi. Das ist der Drehbuchautor von Skeleton Knight in Another World, das Ding mit Rape in der ersten Folge.
Nice.
Ist aber voll komisch, dass ANN das als seine Referenz angibt, weil er nämlich noch ganz andere Sachen geschrieben hat, die er tatsächlich auch selber geschrieben hat. Und zwar Night Wizard the Animation, da hat er das Screenplay, nee, doch.
Ist das nicht so ein Ding, was wir mal im Season-Retro-Stream hatten? Ja, hatten wir.
Das kann sehr gut sein.
Da ist ja der Original-Autor, ist er zumindest hier eingetragen.
Genau, da ist ja der Original-Autor von. Das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie von gehört. Das ist so ein offensichtlich Fantasy-Anime von 2007.
Ja, den hatten wir mal, den habe ich eine 1 von 10 gegeben damals, als wir den im Season-Retro-Stream hatten.
Na, das ist sehr vielversprechend. Ansonsten hat er auch noch geschrieben Ragnar Strike Angels.
Ah, das war so ein Kurz-Anime. Den hatten
von 2016.
Den hatten wir nicht im Podcast, weil der, glaube ich, damals nicht gesubbt wurde. Und da können wir da nichts dazu sagen.
Was für eine Bewertung hat der bei meiner Anime-List? Ragnar Strike Angels 4,30. Ja, also mit den großartigen Referenzen Night Wizard, die Animation und Ragnar Strike Angels ist ja eine monumentale Story
nicht
zu erwarten.
Nicht der beste Track-Record, muss ich
sagen. Das wird sehr gut. Wie gut es wird, das werden wir nächstes Jahr erfahren oder auch noch später, weil Filme decken wir ja hier zumindest nicht in der Season ab, können wir ja auch oft gar nicht. Bis denn einer von uns beiden mal guckt, werden wir warten müssen. Aber das wird schon noch kommen. Ansonsten gibt's eine kleine News zu One Punch Man Staffel 3 und zwar es wird wieder ein Opening von Jam Project geben.
Yay.
Die auch die ersten beiden Openings gemacht haben, die ganz nett sind. Ich mag die eigentlich. Naja, ansonsten, wen juckt One Punch Man Staffel 3 noch? Also, seriously, ich krieg irgendwie so kaum Hype im Voraus mit, aber das haben wir auch über Solo-Leveling gesagt und Solo-Leveling ist ja abartig erfolgreich, deswegen langsam akzeptieren, dass wir in einer Bubble leben. Und ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich um One Punch Man Staffel 3 kehren. Ich tue es jedenfalls nicht.
Ich denke, es wird wahrscheinlich wieder relativ viel geschaut werden, aber bei weitem nicht so krass wie Staffel 1 und wahrscheinlich auch noch deutlich weniger als Staffel 2. Aber es wird wahrscheinlich niemand großartig drüber reden, weil das Ding ist, es ist wieder JC Stuff, es wird wahrscheinlich ungefähr die Animationsqualität von Staffel 2 haben, schätze ich mal. Die ich übrigens bei weitem nicht so katastrophal fand wie die meisten anderen. Es war halt einfach signifikant schlechter als Staffel 1, aber es war halt nicht komplett kacke produziert, es war alles on-model, sah alles okay aus und so und es hatte auch so ein paar kleine Sakuga-Momente, die ganz schick waren. Aber ja, ich denke, mit dem gleichen kann man bei Staffel 3 rechnen und da wird sich jetzt aber niemand mehr drüber aufregen. Also das Thema ist durch, dass sich die Leute aufregen, dass Madhouse kein One Punch Man mehr macht und jetzt gucken es halt noch die Leute wahrscheinlich weiter, die noch nicht komplett ausgebrannt sind von Staffel 2 und also wie ich zum Beispiel. Ja. Ich werde es mir, denke ich, trotzdem angucken, weil ich fand Staffel 2 immer noch stabil. Aber war für mich von Anfang an kein großer Hype-Titel oder so. Also
Ja, same. Also ich werde es nicht gucken, weil mich One Punch Man nicht interessiert. Also ich fand schon Staffel 1 längst nicht so super, wie sie immer überall hochgejubelt wird. Also für mich ist One Punch Man ja auch so ein bisschen der Inbegriff des Gimmick-Anime. Und das hat mich dann halt nach 2 oder 3 Folgen angefangen, extrem zu langweilen. Und Staffel 2, ich habe mich gar nicht so sehr über die Adaption aufgeregt, weil ich den Inhalt so belanglos fand. Also ich fand Staffel 2 in erster Linie einfach unfassbar langweilig von allem, was sie erzählt hat. Und dementsprechend, ja, nee, mehr davon brauche ich eigentlich nicht wirklich. Also gerade wenn es dann eben kein heftiges Sakuga-Fest mehr gibt.
Also wenn man bei MRL mal reinguckt, ist es tatsächlich noch mit weitem Abstand auf Platz 1 bei den beim Beliebtheitsgrad der kommenden Season. Hat doppelt so viele Member wie Spy X Family Staffel 3 und 3-mal so viele Member wie die Final Season von My Hero Academia. Also das schon trotzdem noch ein Brett. Also jetzt bei 299.000, damit wär's sogar diese Season auf Platz 1 vor Dandadan. Und wäre auch letzte Season auf Platz 1 gewesen vor Fire Force, aber Fire Force ist eh nicht mehr so groß. Hat die Hälfte von Solo Leveling Staffel 2.
Ja. Wird sich wahrscheinlich lohnen. Also das
auf jeden Fall. Also das sowieso. Also wird trotzdem gut geschaut werden. Ich glaube aber nicht, dass es groß viel drüber geredet wird. Weil schon über Staffel 2 eigentlich niemand so wirklich viel drüber geredet hat, außer halt das regelmäßiges, ach Mensch, wäre so schön gewesen, den und den Kampf in geiler animiert zu sehen. Und ja.
Was auch nicht viele Leute schauen werden, sondern eher hören werden, ist Nukitashi. Da gab es nämlich eine kuriose News diese Woche. Und zwar, das ist ja ein Anime aus der aktuellen Season, den wir noch im Podcast behandeln müssen, der ein, einer dieser Anime ist, die quasi auf der Grenze zwischen Ecchi und Hentai tänzeln und wohl auch einige sehr explizite Szenen haben soll. Basiert auch auf einer Hentai-Visual Novel, also die wirklich straight up Hentai ist. Und beim TV-Sender Tokyo MX, der den Großteil der Kanto-Region in Japan abdeckt, wird Nukitashi ausschließlich mit Audio laufen. Also es gibt kein Video, es wird nur die Audio ausgestrahlt. Warum genau und ob das jetzt Zensurgründe sind oder was auch immer, wurde noch nicht so bekannt gegeben. Aber es wird auf jeden Fall mit Audio ausgestrahlt. Also wenn ihr euch denkt, Mensch, ich mache Japan-Urlaub und bin in der Kanto-Region und habe jetzt voll Bock, Nukitashi zu ballern, dann guckt das auf irgendeinem anderen Sender, weil da kriegt er nur den Ton. Oder
also einfach auf Tokyo MX2, da läuft es nämlich ohne, also da läuft es nämlich mit Bild.
Ja.
Was tja, kein Pay-TV-Sender oder so ist, ich verstehe das nicht mal. Also Tokyo MX2 ist genauso frei empfänglich wie Tokyo MX1. Auf dem einen Sender läuft es so mit Ton, auf dem anderen Sender läuft es mit Bild. Also ich glaube, das ist einfach bloß ein Shitpost-Gimmick und da wird wahrscheinlich dann einfach bloß dastehen, jetzt auf Tokyo MX2 umschalten, um Bild zu haben oder sowas.
Vielleicht mussten sie ja irgendwie, um Aktionäre zu begeistern, die Aufrufzahlen von Tokyo MX2 ein bisschen
pushen. Das kann schon sein.
Und dachten sich dann, Moment
doch,
mal,
bei Titten-Anime ist doch immer genau dabei. Das Richtige dafür.
Genau, und so kriegt man dann plötzlich, dass Tokyo MX2 richtig krasse Zuschauerzahlen bekommt und dann kann man die in seinem Aktionärsbericht angeben und sagen, hier, guck mal.
Das kann natürlich
richtig
sein.
Richtig beliebt, ja.
Oder die haben
das Rätsel mal wieder geklackt.
Oder die haben Anime einfach irgendwie so ein paar, oder die haben einfach irgendwelche Content-Regelungen für Tokyo MX1 und dürfen dort halt einfach gewisse Inhalte nicht zeigen oder so und dann, also von sich aus, selbst auferlegte Content-Regulierungen. Aber das wäre zu einfach.
Das halte ich für sehr
unnötig. Es ist ein Tokyo MX2 Werbeding. Ding sie. Okay. Hast du noch was oder wollen wir mit der Season beginnen? Zum dritten Mal.
Wir können gerne zum dritten Mal mit der Season beginnen.
Alles klar. Dann starten wir heute mit Solo Camping 4-2.
Boah, Jinwo! Oh, Kämpfe!
Ja, Mann.
Oh, Solo-Level! Warte, Moment mal.
Solo-Camping.
Was hast du gerade gesagt?
Camping. Ja. Also ist trotzdem,
ist trotzdem
Jinru. Der campt jetzt halt. Der hat so viel Aura gefarmt, dass er nur noch campen muss und die Gegner fallen einfach um.
Na gut. Geben wir dem mal eine Chance.
Okay. Japanischer Titel ist Futori Solo Kämpfe. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Eine Manga-Adaption von Synergy SP, die hatten wir im Winter 25 mit Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms und letztes Jahr unter anderem mit dem fantastischen Failure Frame. Der Manga läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir Hattori Jun, der hat bei Taisho Otome Fairy Tail und Too Cute Crisis Regie geführt. Und ungewöhnlich, das Ding ist bereits für zwei zusammenhängende Cores confirmed. 24 Episoden wären das. Ja, was bei einem Slice of Life Titel ja nicht so oft vorkommt, aber hier anscheinend schon. Ob das was Gutes heißen soll, das erfahrt ihr nach dem Endoton und dem Plop.
Yeah, Endoton. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Hier ist der Survival Thomas. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Formats Survival mit Thomas. Ja, wir sind hier heute in einem Space, es ist ganz abgefuckt, hier sind alle möglichen Blumen von allen möglichen Arten und viele Lebewesen, die der menschliche Verstand nicht so gut ergründen kann. Wir werden versuchen, hier 3 Tage zu überleben. Wir müssen uns zunächst auf die Suche nach Nahrung begeben. Ich habe gesehen, rohes Fleisch ist nicht so weit. Aber wir müssen ja auch irgendwie ein Feuer machen und ich habe das Gefühl, trockenes Holz ist hier eher schwer zu kriegen. Das heißt, wir müssen irgendwie Holz sammeln und es dann trocknen. Es gibt hier auch irgendwie so einen Typen, der läuft hier rum. Ich will euch nicht verunsichern, der versucht mich die ganze Zeit hier wegzukriegen. Ich weiß auch nicht, was das soll.
Was ich hoffe ihr? Einfach mal. Ich will hier meinen Seven vs. Wald aufnehmen. Hier, ich bin Fritz Meinecke, verpiss dich.
Hier ist so ein komisches, großes, rotes Schild. Da steht Rewe drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Namen von diesem Spot hier zu tun hat. Aber auf Nahrungssituation ist gesichert. Ich melde mich nochmal. Abonniert mein Patreon. Fritz, worum geht's?
Also Leute, wenn ihr nachts draußen übernachten wollt und ihr habt kein Zelt, dann müsst ihr euch einfach nur in Schlamm und Kot von Tieren einwickeln. Na? Und dann geht das auch. Dann überlebt ihr die Nacht auch. So, früh morgens dann einfach ein bisschen den Schmuck vom Kok waschen und dann passt das. So, und dann geht er schwufen und ruft irgendeiner Frau Figgi Figgi 5 Euro hinterher. Na, so, das ist das Outdoor-Lifestyle.
Ja. Das denkt sich auch der Hauptcharakter unseres heutigen Anime, der ein sehr, sehr alter Mann ist. Der ist, hat schon Dekaden hinter sich, der Gen. Der ist 34 Jahre alt, also wirklich, also
Gott!
Boah, holy fuck, Alter. Älter geht eigentlich fast gar nicht mehr. Also mit 35 bist du ja quasi dann schon tot. Also er ist so kurz vor tot, ist schon Rentner. Und sein Lebensabend verbringt er damit, indem er Solo-Campen geht. Das heißt, er sucht sich irgendwelche Outdoor-Spots raus, beziehungsweise irgendwie so kleinere, abgelegenere Zeltplätze und stellt da sein Zelt auf und campt da halt. Ja, das macht er so, wenn er ein bisschen Chill braucht. Eines Tages ist da allerdings noch jemand anderes auf seinem abgelegenen Zeltplatz. Eine Frau namens Shizuku. Und die ist gerade dabei, sich mitten auf dem Zeltplatz die Hosen auszuziehen und streckt ihm ihren noch bedeckten Hintern entgegen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ihr Ziel da war, weil sie hatte ja kein. Sie hat halt kein Zelt dabei und wollte irgendwie mitten in der Nacht sich auf dem abgelegenen Zeltplatz ein Zelt ausleihen. Ergibt total Sinn, dieses Setting, aber wir sind ja hier auch in einem Hentai. Ach nee, warte, der sieht bloß aus wie ein Hentai. Ist gar kein Hentai. Das wurde begründet?
Ja, ich versuch's gerade zu finden. Sie hat auf jeden Fall irgendwas erzählt.
Ja, jedenfalls sagt er dann erstmal, ja, verpiss dich hier, Digga. Kannst du nicht ohne Zelt hier solo campen. Du hast ja überhaupt keine Ahnung hier vom harten Outdoor-Life. Und sie bleibt aber hartnäckig und macht ihm erstmal ein Bier Chicken also ein Bier, also ein Hühnchen, dem eine Bierdose in den Arsch geschoben wurde und dann auf der Bierdose wurde es dann gegrillt. Und ja, das findet er so schmackofatzig, dass er sie in seinem Zelt schlafen lässt, nachdem sie ein bisschen gequatscht haben. Und er schläft dann draußen. Und das findet sie so knorke, dass sie ihn jetzt dazu überreden möchte, mit ihm regelmäßig Solo-Campen zu gehen, wovon er nicht so begeistert ist, weil das dann ja kein Solo-Camp mehr ist, sondern Futanari-Solo-Camp. Ja, und so entsteht auch eine kleine Romanze zwischen einem sehr, sehr alten Mann und einem Säugling, einem 20-jährigen Säugling. Absolut widerlich. Achso, sie war in den Fluss gefallen und musste ihre Klamotten trocknen, wird gerade im Chat geschrieben. Ja, das habe ich dann übersehen. Oder vergessen. Na, keine Ahnung, ich habe Fieber, ich darf heute alles.
Gabby,
darf mir heute alles
zunächst leisten. Zunächst einmal die Frage, wir müssen ja immer Vorerfahrung klären. Campst du gerne?
Tatsächlich nicht.
Welche Erfahrung hast du mit Camping?
Also, ich habe in jüngeren Jahren relativ viel Camping gemacht, aber ich mochte es ehrlich gesagt nie so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich es... Ich habe es halt so lange nicht mehr gemacht, dass ich jetzt nicht mehr einschätzen kann. Wobei, was heißt so lange nicht mehr gemacht? Das ist, mein letztes Camping war vor 10 Jahren in Schweden. Und da habe ich aber meistens im Auto geschlafen. Also das war dann auch nicht so richtig Camping. Also weiß ich nicht, zählt eigentlich nicht so richtig. Wobei ein Auto ja irgendwie auch bloß ein Zelt ist, aber...
Also im Wohnwagen zählt ja auch als Camping und im Wohnmobil glaube ich auch.
War auch kein Wohnmobil, also war ganz normal im Auto.
Ja, aber dann müsste ja der Logik nach Auto auch zählen. Ja, bei mir war das so, also wir sind als Kinder sehr viel gecampt. Also meine Eltern hatten auch immer, also wir sind jeden einzelnen Sommer an die Mecklenburgische Seenplatte gefahren, nach Mecklenburg-Vorpommern. Meine Eltern hatten da auf einem Campingplatz auch einen Dauerstellplatz tatsächlich, so einen Ganzjahresstellplatz, wo sie ihren Wohnwagen hatten. Und dann haben sie auch das Forstzelt so richtig mit einem Boden ausgebaut und so weiter. Und da waren wir dann jeden Sommer. Und ich bin dann auch mit meinen Kumpels später, als ich dann ein Auto hatte, ein paar Mal rumgefahren und hab gecampt. Unter anderem hatte ich ja auch einmal eine Freizeitparktour durch Holland gemacht, wo wir quasi jeden nennenswerten Freizeitpark in Holland besucht haben. Und da haben wir dann auch immer auf Zeltplätzen geschlafen. Und ich finde Camping eigentlich ganz geil. Also ich mag das. Ich bin ja eh ein absoluter Naturmensch. Ich bin extrem gerne in der Natur und in Wäldern und so. Und Campingplätze sind natürlich jetzt nicht richtig Natur, ne? Also da ist ja trotzdem eine Menge Infrastruktur und Menschen um einen rum und so. Und das ist ja, auch wenn, finde ich ja auch lustig, wie das hier auch so ein bisschen dargestellt wird. Es gab hier auch so einen Dialog von wegen, ah, du bist noch nicht bereit, Solo-Camping zu machen, Mädel. Da musst du dir noch schon einige Skills draufpacken. Also im Kontext der Story macht das Sinn, weil sie halt sich null vorbereitet hat in dieser Folge. Aber nee, auf einem Campingplatz übernachten ist jetzt keine krasse Survival-Challenge.
Ist halt so, die Frage, ob das so ein voll ausgestatteter Campingplatz war. Weil wie man in Eurocamp gesehen hat, war das haben die ja so relativ viele so abgelegene Campingplätze, wo du teilweise nicht mal Eintritt bezahlen musst, sondern einfach bloß dein Zelt dahin
flackst. Ja, aber das war ja einer, also es gab ja zumindest ein Rezeptionsgebäude, wo man sich Sachen ausleihen kann. Da sind sie ja zwischendurch hingegangen.
Und dann wahrscheinlich, das heißt, auch Toiletten und Duschen. Also
genau. Ja. Und das ist ja, das hast du ja fast überall. Also deswegen Campingplatz-Camping ist ziemlich einfach.
Also das ist dann auch schon, da gehe ich noch eher mit als bei dem, was wir damals in Schweden und 2 Jahre davor in England gemacht hatten, wo wir halt wirklich komplett Outdoor gecampt haben. Also wo wir wie ist das Recht? Allmannrecht. Das Allmannrecht. Dass man überall sein Zelt aufschlagen darf, genutzt haben, um halt irgendwo mitten in der Pampa irgendwo unser Zelt einzuflacken, in irgendeinen Wald rein oder so. Und dann war da halt nichts. Also dann hast du halt in den Wald geschissen und in den Wald gepisst. So, pissen ist auch nicht so schlimm.
Das finde ich auch scheiße.
Und
also das wäre auch nichts für mich.
Halt, hast halt auch früh morgens keine Dusche, sondern gehst halt voll gerotzt, gehst du halt dann, fährst du mit dem Auto weiter und dann hast du so drei stinkende Männer in unserem Fall, die dann halt durch Schweden bzw. Großbritannien tingeln und ehrlich gesagt, so nicht so, finde ich nicht so super geil. Also manche Leute stehen da ja so voll drauf, so auf dieses komplett abgelegene Naturding. Und ich mag abgelegene Natur total gerne. Ich gehe mega gerne wandern und so. Aber nachts habe ich, glaube ich, dann doch eher mein warmes Bett gerne und die Möglichkeit, früh morgens zu duschen und die Möglichkeit, zwischendrin aufs Klo zu gehen. Und bei Zeltplätzen ist so ein Mittelding, so, dann ja, also wenn ich es vermeiden kann, nehme ich trotzdem lieber eine Ferienwohnung.
Haben wir das schon mal geklärt?
Die Jedermanns Recht heißt es übrigens, wird gerade im Chat geschrieben.
Gehen wir mal über zum Anime selber. Reiht sich jetzt ein natürlich in eine Reihe, also eigentlich ist es der, also wenn man den legitimen Camping-Hentai, den es ja vor ein paar Seasons mal gab, abzieht, dann ist es, glaube ich, jetzt nach Yuru Camp der zweite Camping-Anime. Bei Tsatsutabi ging es ja nicht ums Campen, da ging es ja ums Touristsein allgemein. Also ich muss sagen, ich ich verstehe, worauf es hinaus will. Also es will wahrscheinlich auf der einen Seite so ein bisschen chill sein, aber auch nicht so sehr wie Yuru Camp, zumindest Staffel 1 und 2. Also kein Anime, wo man sich wirklich in eine Decke wickelt und einkompft und sich einfach vom Kompf treiben lässt, weil dafür hatte es dann doch zu viel Comedy in Anführungszeichen und zu viel Plot in Anführungszeichen. Ich glaube, aber so ein bisschen will es wahrscheinlich dieses Camping-Feeling rüberbringen oder auch so ein bisschen so, ja, dieses Camping-Tutorial-artige. Also zum Beispiel am Anfang hat er uns auch so ein bisschen erklärt, wie man Feuer macht und so weiter. Oder wie man dieses Hühnchen macht und so. Und auf der anderen Seite will es wahrscheinlich, das hast du ja auch einmal kurz recherchiert, so eine kleine Romanze erzählen mit dem Mädel. Also trotz, dass wir hier 15 Jahre Altersunterschied haben.
14.
Was in dem Fall ja jetzt immer noch weird ist, nicht aus einer Pedo-Perspektive oder irgendwie so, aber einfach, weil ich denke, dass eine Beziehung mit 14 Jahren Altersunterschied nicht funktionieren kann, weil man da an völlig verschiedenen Punkten im Leben steht und oder schwer funktionieren kann und wahrscheinlich miteinander gar nicht so viel anzufangen weiß, weil die Gedanken von einem 35-Jährigen sind, glaube ich, doch andere als von einer 20-Jährigen. Und so. Aber hey, wenn die glücklich werden, alles gut und so weiter, ist es zumindest im Gegensatz zu dem Game Center-Anime von letzter Woche jetzt nicht offensichtlich problematisch.
Nein, Gehirn ist erst mit 35 Jahren richtig entwickelt.
Verdammt! Nee, aber ich denke mal, in dem Sinne, es will dann so ein bisschen so eine seichte Romanze erzählen. Also wir werden jetzt hier auch nicht das intensivste Romance-Drama kriegen, sondern wahrscheinlich so ein bisschen, ja, wie die beiden da campen und ihr Leben chillen und ab und zu sieht er dann mal ihren Poppes und das war's. Ist ganz süß. Ist ein ganz süßes Konzept. Denke ich mir, ja, kann klappen. Die Umsetzung fand ich hier eher so, ja, auch nicht völlig scheiße. Also ich hätte Schlimmeres erwartet. Ich meine, optisch ist der nicht sehr geil, vor allem die Hintergründe, die irgendwie random aussehen, als hätte man irgendwie so Fotos durch einen Aquarell-Comic-Filter gejagt, also die sind
der dann auch irgendwie so, also durch einen Aquarell-Filter vielleicht von irgendeinem Photoshop von 1995 oder so.
Genau.
Und das Ergebnis also ist nicht hübsch.
Wir haben auch gesehen, der Storyboard, der Art Director hat tatsächlich seit 2005 auch nichts mehr gemacht und es sieht auch aus wie Hintergründe von 2005, also es sieht auch aus wie SD, also nicht so geil und das ist ja bei so einem Anime nicht so toll, weil ich meine zum Beispiel Yuru Camp hat ja auch funktioniert, weil die Hintergründe so schön waren und weil man sich in diese Natur, die sie da bereist haben, so einkompfen konnte und da auch so durch das Visuelle eben eintauchen konnte und das funktioniert hier schon mal nicht, weil erstmal war die Natur sehr generisch und zweitens, sieht's halt nun mal eben nicht so toll aus und inszenatorisch war das halt auch so, ja, Standard, totale Standardregie,
Comedy-Timing.
Also die Comedy war halt auch scheiße, aber die wurde dann auch nicht sonderlich gut rübergebracht. Animationstechnisch war es absolutes Mindestmaß. Gab nichts an der Umsetzung, was hier in irgendeiner Form herausgestochen
wurde. Generell die ganzen Charakterdesigns und das Color-Design sieht halt übelst flat und übelst nach Hentai aus. Also das war mir halt schon beim Trailer aufgefallen, das sieht man auch schon auf dem Key-Visual irgendwie. Hätte man mir jetzt nur das Key-Visual so gezeigt, wie es ist, hätte ich schon gesagt, okay, die ficken. Also das ist ein Hentai, aber
ja gut, zu wenig, das sieht man aber wenn sie andersrum stehen würde und man ihre doch relativ großen Brüste sehen würde.
Ja.
So ist es ein bisschen zu zahm für ein Hentai-Visual, weil ein Hentai-Visual will ja, dass du die DVD ausleihst in der Schmuddelecke deiner Videothek.
Ja, das stimmt. Aber ja, also es ist schon nicht so geil produziert. Und dann haben wir jetzt halt, wenn wir es mal mit Yuru Camp vergleichen, Yuru Camp hat halt geile Produktionswerte, super chillig in allem, im Color-Design, im Charakterdesign, in der Art-Direction. Ist alles so optimiert. Ich rede von Yuru Camp Staffel 1 und 2 übrigens, nicht von Staffel 3. Und du hast die super chillige Musik, die wurde hier versucht, so tatsächlich so ein bisschen zu emulieren, aber ja, fand ich jetzt auch eher so mittelmäßig, den Soundtrack. Und du hast mega sympathische Charaktere und einfach so eine Regie, die einfach Kampf optimiert hat. Und dann hast du halt das hier gegenüber, das halt einfach so plump zusammengeschustert wirkt und einfach keine, ja, also ich weiß nicht, für mich kam jetzt hier keine kompfige Atmosphäre auf. So, es, also es ist, glaube ich, eher was, was man vielleicht irgendwie für den Romance-Part schaut. Aber ja, ob der jetzt sonderlich interessant ist, weiß ich nicht. Der Dude ist halt einfach nur, weiß ich nicht, der hat halt auch keinen so richtigen Charakter, beziehungsweise irgendwie so, der Charakter von dem Dude ist vielleicht, könnte so in die Richtung gehen, deutscher Camper. Also ein bisschen verbohrt und will einfach nur seine Ruhe haben.
Naja, er meckert sie halt im Grunde in der ersten Folge in einer Tour an, genau, weil er es richtig scheiße findet. Und sie ist die ganze Zeit total nett zu ihm und macht ihm Essen und will sich offensichtlich ihm annähern. Und er ist die ganze Zeit so, lass mich doch in Ruhe, Weib!
Genau.
Was willst du von mir?
Er ist und, literarisch Fritz Meinecke.
Genau, da ist in der ersten Folge noch nicht so viel Chemie draus entstanden. So, das Ding ist eigentlich, ja, ich finde die Idee ganz süß. Also ich mag das eigentlich so, dass sich so zwei Leute durch dieses Camping annähern und dass man so versucht, so diesen Kampf und die Romance zusammenzubringen. Aber das funktioniert in der ersten Folge halt eher so nicht so. Also ich fand's jetzt auch nicht super schlecht oder so. Es hat mich durchaus unterhalten beim Schauen. Okay. Ich fand's auch gar nicht. Deswegen wird sich auch gleich in meiner Bewertung widerspiegeln. Deswegen wäre ich schon interessiert, dem eine Chance zu geben. Jetzt kriegt er natürlich 24 Folgen. Das ist schon eine ganze Menge. Keine Ahnung, ich werde da wahrscheinlich am Ende, wenn der Ausstrahlung, mal so ein bisschen durch ein paar Reviews durchklicken und dann mal schauen, ob es worth ist, da sich das zu geben. Aber ja, die Idee ist süß, aber die Umsetzung lässt zu wünschen übrig.
Jo.
Mal gucken, was dann draus wird.
Gut. Dann, ich muss ja. Kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,67 bei 1368 Bewertungen, stand hier der 16.07. 2025. Unsere Community gibt eine 4,22 bei 9 Bewertungen. Wenn ihr euch denkt, Mensch, da könnte aber nochmal meine Bewertung mit rein, damit das 10 werden oder vielleicht noch ein paar mehr, damit das 100 Bewertungen werden, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, oder vielleicht nicht unbedingt jetzt, weil ihr das wahrscheinlich jetzt nicht an einem Donnerstagabend hört, aber wenn doch, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, Donnerstag ab 19.30 Uhr bei nanabon.net in unseren Livestream reinzuschalten. Da nehmen wir diesen Podcast hier auf, reacten live auf die Anime, ihr könnt live bei den Reactions dabei sein und eure Bewertungen mit abgeben und viel Spaß und gute Laune haben. Und jeden Sonntag um 20 Uhr Retro-Stream. Da gucken wir alte Sachen aus den 90ern. Geil. Endo.
Das ist mein Name. Ja, wie gesagt, also die erste Folge hat mich unterhalten. Das Konzept finde ich süß. Die Umsetzung finde ich sowohl auf erzählerischer als auch auf produktionstechnischer Ebene eher mau. Nicht katastrophal, aber halt auch nicht toll. Ja, ich gebe hier eine 5 von 10. Wie gesagt, man tut sich nicht damit weh, wenn man da mal reinschaut. Aber ich persönlich werde jetzt bis zum Ende der Ausstrahlung warten und hätte dann auch kein Problem, wenn die Bewertung niedrig bleibt. Und momentan ist sie ja auch jetzt nicht so super prickelnd. Dann hätte ich auch kein Problem zu sagen, ja, okay, dann schießen wir es in den Wind. Gabby?
Ja, würde mich der 5 von 10 anschließen und das höchstwahrscheinlich auch in den Wind schießen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Titel und zwar ist das Kamitsubaki City Under Construction im japanischen Titel Kamitsubakishi Kensetsuchu. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Ein Original-Anime innerhalb eines Mixed-Media-Projects, das besteht aus einem AR-Game, einem Rhythmusspiel, einem Tabletop-RPG, einer Visual-Novel, einer Light-Novel, einem Stage-Play und diesem Anime hier. Animationsstudio ist SMDE, die hatten wir mit High Schooler Girl und The Duke of Death and His Mate schon mal im Podcast. Das ist ein reines CGI-Studio, entsprechend ist das Ding hier auch komplett in CGI produziert. Autor ist Tsukushima Soki, der Autor von Ingress, The Animation. Und als Regisseur haben wir Kakimoto Kodai, der ist Regisseur der Bang Dream-Reihe und von Cheer for You, den hatten wir letztes Jahr. Ja. Oh Gott. Ich habe mich gerade an meiner eigenen Stimme verschluckt. das Ganze hat eine Folge 0 und wir schauen jetzt auch die Folge 0. Ich habe mich kurz informiert, wie man das zu schauen hat. Die haben ja einfach angefangen, haben ja einfach entschieden, dass die Serie mit einer Folge 0 beginnt, also die Zählung bei 0 beginnt. Es sind aber Folge 0 ist eine ganz normale Folge 1. Ist nicht so, dass das irgendeine Special-Episode wäre, die da hat die Zählung einfach irgendein Informatiker bestimmt und der hat gesagt, ja, wir fangen halt bei 0 an mit Zählen und nicht bei 1.
Es ist halt so ein bisschen mehr Prequel-artig. Also ich bin ja Experte, weil ich die Serie ja bei Crunchyroll bearbeite und die Folge 0 erzählt halt mehr Hintergründe und in Folge 1 geht's dann mit dem eigentlichen Plot los. Oh. Aber man kann es auf jeden Fall so schauen, dass man mit Folge 0 anfängt. Aber man kann auch, wenn man denn unbedingt will, mit Folge 1 anfangen. Aber warum sollte man das wollen?
Gut, dann passt das hoffentlich so. Auf geht's.
Bauarbeiter!
So, Endo. Ja. Ich habe hier mal was rausgesucht, was total cool ist im Internet. In dem Anime, den wir gerade geschaut haben, der war ja ursprünglich ein AR-Game, ein Alternative Reality Game, wo man, wo die Zuschauer live entscheiden konnten, wie die Story weitergeht. Und es geht um Hexen. Und da habe ich mal geguckt, ob es sowas auch in Deutschland mal gab. Und ich habe ein AR-Bibi-Blocksberg-Game gefunden. Und das können wir noch live zusammen spielen. Wollen wir das spielen? Kurz. Das hat auch relativ kurze Texte. Also wir können da, glaube ich, relativ schnell durchrushen durch die Story.
Okay.
Lass uns das mal machen. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Okay, geht los. Bibi fährt heute zum ersten Mal zum Martinshof, eine Pferderanch, wo sie den Sommer überreiten möchte. Doch leider schläft sie noch tief und fest im Bett. Wenn sie nicht bald aufwacht, wird es schwierig, den einzigen Zug zum Martinshof noch zu erreichen. Bibi, steh schon auf, hört Bibi ihre Mutter Barbara von unten rufen. Wenn du nicht bald unten bist, wird es schwierig, den Zug noch zu erwischen. Bibi macht langsam die Augen auf und steigt aus dem Bett hinaus. Zum Glück stellt der Martinshof von Essen, Unterkunft, Reitsachen, Unterhaltung, alles zur Verfügung. Wodurch Bibi eigentlich nichts mitnehmen muss. Was macht Bibi? Jetzt hast du die Auswahl. Drei Auswahlmöglichkeiten. Hinunterlaufen, zum Kleiderschrank gehen oder Kartoffelbrei holen?
Kartoffelbrei holen.
Okay.
Aber den Besen, ne? Das ist ja das.
Das werden wir jetzt gleich erfahren, was da.
Nein. Das wissen die Bibi Blocksberg OGs. Ich habe ja als Kind wirklich viele Bibi Blocksberg Hörspiele gehört. Ihr Besen heißt
Kartoffelbrei. Natürlich. Ich hab das auch gehört. Siehst du? So. Okay.
Ja, vielleicht die jüngere Generation, weil so viele Jugendliche hören unseren Podcast, die kennen das bestimmt nicht mehr.
Bibi holt ihren Besen Kartoffelbrei. Als sie ihn endlich in den Händen hält, hört sie ihre Mutter nach ihr rufen. Bibi! Jetzt hast du nur noch zwei Auswahlmöglichkeiten: zum Kleiderschrank gehen oder hinunterlaufen.
Zum Kleiderschrank gehen. Scheiß auf die Mutter. Wir sind in der rebellischen Phase.
Bibi geht mit Kartoffelbrei in ihrer Hand zum Kleiderschrank. Sie hat sich ihr grünes Kleid und ihre weißen Socken angezogen. Nun fehlt nur noch eine Unterhose. Bibi!
Ja,
ruft Barbara von unten.
Als ob das da wirklich steht.
Das steht da so. Was macht Bibi? Eine Unterhose suchen, ohne Unterhose hinunterlaufen.
Du laberst Scheiße.
Nein, das steht hier so. Ich lese das vor.
Als ob offizielle Bibi Blocksberg AR Games Anime Tropes
verarbeiten. Das ist ein offizielles Bibi Blocksberg AR Game. Jetzt noch eine Unterhose suchen.
Das ist fast der gleiche Witz wie aus dem Anime davor.
Die Auswahl ist eine Unterhose suchen oder ohne Unterhose hinunterlaufen.
Als ob.
Ja, okay.
Ja, keine Ahnung. Ohne Unterhose runterlaufen.
Okay, klicke ich
an. Wir erzeugen einen Anime-Moment.
Komme, ruft Bibi und stolpert die Treppe hinunter. Wohl in dem Wissen, unter ihrem Kleid nichts anzuhaben. Frühstück steht schon auf dem Tisch, sagt Barbara und Bibi setzt sich hin. Mit noch hochrotem Gesicht und zusammengepressten Beinen fängt sie an zu essen. Bibi, bist du etwa so schnell runtergelaufen, dass du schon aus der Puste bist? So rot, wie du aussiehst?
Scheiße, Alter.
Ja,
du
laberst Mami.
So scheiße. Du denkst dir das gerade aus.
Sagt Bibi klein laut, dreht ihren Kopf etwas weg und hofft, dass ihre Mutter keinen Verdacht schöpft. Ist schön, dann könnt ihr los.
Hier so eine,
ich lese das doch bloß vor.
Itchy Fanfiction über einen
10-jährigen. Ich lese doch.
Du lachst das doch.
Das ist doch keine Itchy
Fiction. Das ist wirklich da drin steht. Nee,
das ist ein offizielles AR-Game.
Du laberst Scheiße, Mann.
Pass
du
auf.
Denkst dir das aus. Du
pass
willst mich trollen.
Sie gehen zum Bahnhof über. Jetzt hast du die Auswahl: die Hauptstraße oder die Nebenstraße.
Die Hauptstraße.
Als ob ich im Fieberdelirium so kreativ wäre, mir jetzt irgendwie sowas auszudenken und auch die Texte so zu schreiben, als wären das deutsche Hörspieltexte. Bibi und Barbara laufen die Hauptstraße entlang, doch leider haben sie eine rote Welle. Okay, warte mal, jetzt geht's nicht weiter.
Wenn die Ampeln rot sind.
Ja, aber geht's nicht weiter, du hast verloren jetzt gerade. Ich mach mal stattdessen die Nebenstraße. Da kommt das Gleiche.
Und das ist jetzt das Ende der Geschichte. Sie haben rote Welle, sie kommen nicht rechtzeitig an.
Ja.
Ja, Story vorbei, gehen sie wieder zurück nach Hause. Baby zieht sich endlich ein Schlüppi an und dann.
Ich guck mal. Ich wähle mal aus, dass sie. Nee, irgendwas buggt hier gerade rum. Warte mal, ich klicke mal auf Reset Game.
Jetzt tut er so, als wäre das wirklich ein Spiel. Deswegen jetzt vielleicht so ein bisschen Authentizität mimen. Wir sind übrigens schon fast 5 Minuten dabei, ne? Wir sollten vielleicht langsam mal über den Anime reden.
Ja, also, ich müsste jetzt resetten, wir müssten von vorne beginnen. Also, du hast das Bad Ending erwischt und sie kommt nicht rechtzeitig zum.
Und sie stirbt.
Sie stirbt. Lass es uns
sagen, sie stirbt einfach, so wie die Mutter von der Protagonistin.
Das war das.
Und damit wären wir schon bei der Story.
Das war das offizielle Bibi Blocksberg AR-Game. Wer das selber mal spielen will, ihr findet das unter chyoa.com und dann müsst ihr nach Bibi Blocksberg suchen.
Das ist eine tolle URL.
Der Seite steht Interactive Erotica, Fiction for Adults. Also ist offiziell.
Als ob du gerade ein Bibi Blocksberg Hentai. Erstmal, wow, dass es sowas gibt. Also das ist schon.
Das war eins von zwei, die es gibt auf der Seite.
Dass dann auch noch so Anime-Tropes einbaut. Also das, da will ich will wirklich die Menschen nicht wissen, die sowas nicht kennenlernen, die sowas unironisch spielen. Nee. Also ich will das wirklich, wirklich nicht wissen. Und auf der anderen Seite, wow, dass du sowas hier raussuchst. Wild. Das sind auf jeden Fall heute eine der Schattenseiten des Nana One Anime Podcasts.
Ich
entschuldige mich bei allen für alles.
Ich wollte eigentlich, es gibt doch solche dummen Bibi Blocksberg Pornoreime, wo sie so ihre Hex-Hex-Sprüche macht und so, aber das mit irgendeinem so dummen Pornoreim. Und da habe ich danach gegoogelt, aber habe nichts gefunden. Stattdessen wurde mir dieses AR-Game vorgeschlagen. Und dann wollte ich das einfach mal mit dir spielen.
Okay, gut. Dann kommen wir jetzt. Ich
verlinke es noch im Chat,
weil gerade danach gearbeitet. Jetzt lass uns doch mal zum Serious Business hier kommen.
So, hier, wer das spielen will.
Das wird mir zu niveaulos hier.
Endo, worum geht's in Kami Tsubaki?
Es geht um die gute Kafu. Die hat als Kind ihre Familie verloren. Es ist nämlich zu einem Vorfall in ihrer Stadt gekommen, in dem plötzlich die Sonne grün geglüht hat und auf einmal sind Menschen zu Kohlehaufen geworden. Und schön kross gebraten worden irgendwie. Und ja, dabei hat sie ihre Familie verloren. Und viele Jahre später lebt sie mit ihrer Schwester. Ich weiß nicht ganz, ob das ihre Ziehschwester ist jetzt so. Und sie nennt sie nur Nee. Oder ob sie tatsächlich ihre Schwester ist. Auf jeden Fall lebt sie mit der ein Leben, in dem sie sich so allmählich langsam bekrabbelt. Und sie hält sich immer sehr an der Musik fest. Sie singt nämlich sehr, sehr gerne. Und das Singen gibt ihr Kraft. Und sie lebt da mit ihrer Schwester so lange, bis sie eines Tages es zu einem weiteren Vorfall kommt im Schatten dieser Stadt, in dem ihre Schwester zu einem Tesseraktor wird. Das sind nämlich entstellte Wesen, die das Dunkle, die die Manifestation des Dunklen in einem Menschen sind und ihn dann quasi fürchterlich entstellen und zum Monster werden lassen. Und diese Tesseraktoren werden von Häxlingen genannten Menschen, Mädchen mit besonderen Kräften bekämpft durch Gesang. Also die Tesseraktoren, das ist jetzt alles so ein bisschen viel, die Tesseraktoren sind Monster und die Mädchen singen und bekämpfen sie. Also ist es quasi exakt das gleiche wie die Noise in Symphogear. Also es ist wirklich literally Symphogear. Nur dass hier der Gesang magische Kräfte auslöst, während das in Symphogear ja so auch irgendwie Magie, aber so ein bisschen durch Mechanik und durch deren Symphogears, durch Technik eingefangen ist. Und sie erfährt jetzt, sie hat auch die Fähigkeiten zu diesem Gesang und muss sich jetzt dieser Truppe anschließen, die jetzt gegen die Tesseraktoren kämpft, die immer wieder im Untergrund von Kami Tsubaki auftauchen. Ja, ich bin Experte für den Anime, wie wir gerade gehört haben, weil ich den bei Crunchyroll bearbeite. Deswegen habe ich 3 Episoden davon schon gesehen, inklusive der Folge 0, also Folge 0, Folge 1 und Folge 2. Das ist auch alles, was zum jetzigen Stand davon draußen ist. Folge 0 ist quasi Folge 1 von Symphogear. Und ab Folge 1 ist es super weirder, wirrer Shit, den man wahrscheinlich nur versteht, wenn man die Visual Novel gelesen hat oder das Stageplay gesehen oder sich mit irgendwas anderem, was der Startpunkt dieses Franchises ist, auseinandergesetzt hat, weil da passieren andauernd Dinge und es werden permanent Charaktere eingeführt und es Charakterinteraktionen gezeigt, die man überhaupt nicht verstehen kann. Und es ist alles unfassbar wirr und konfus und nicht sonderlich unterhaltsam. Was sagst du als Kamitsubaki-Jungfrau? Oder jetzt nicht mehr Jungfrau?
Ich weiß, also die singen auch nicht in den Kämpfen, oder? Die singen zwischen den Kämpfen, wenn ich das richtig. Also okay, weil in Folge 1 gab es ja auch keinen richtigen Kampf oder so, aber da wurde ja ganz viel zwischendrin gesungen. Das war ja eher so musical-mäßig fast schon. Aber dann später wird in den Kämpfen gesungen. Also ist wirklich richtig symphogiermäßig oder was?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ja.
Okay.
Also, wenn ich mich recht erinnere.
Digga, du bearbeitest das. Du gehörst zu den Menschen, die diesen Anime am intensivsten schauen. So alle anderen lassen es nur an sich vorbei plätschern, wenn es überhaupt irgendjemand schaut. Aber ihr als Crunchyroll-Projektteam, ihr seid ja diejenigen auf diesem Planeten, die diesen Anime wirklich am
allerkosten. Aber ich fokussiere mich ja eher auf die Rechtschreibung in den Subs und ob da Fehler drin sind und ob alles gut ist an dem Sub und so und achte weniger auf die Handlung und die Handlungszusammenhänge. Und selbst wenn ich drauf achten würde, sind die eh so konfus und unverständlich in diesem Anime, dass man die auch nicht checken kann. Und dann gebe ich die Folge ab und eine Sekunde später habe ich wieder vergessen, worum es ging.
Vorhin vergessen hat zu erwähnen, hast du das gerade eben schon erwähnt und mein Fieberdeliriumshirn hat das mit den VTubern?
Nee.
Sämtliche Charaktere hier werden von VTubern gesprochen und diese VTuber, die sind auch tatsächlich gegründet worden für dieses Projekt damals schon, irgendwie 2018 rum oder so. Wahrscheinlich die VTuber ein bisschen später, aber müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren, wann das mit den VTubern gestartet ist. Die singen auch die Songs und da gibt's auch schon existierende Songs und so von den ganzen VTubern. Also da findet man schon Platten im Regal. Aber jetzt haben wir ja den Anime davon. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also das ist. Der wollte irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eine emotionale Geschichte erzählen, aber das war irgendwie alles so hat sich alles so aufgesetzt angefühlt, was auch die Dialoge betrifft und so, dass ich hier nichts gefühlt habe. So, also da hätte man ja was das draus ist ja machen auch können.
Die most basic tragische Backstory ever. Und wir
aber irgendwie juckt das so die Hälfte der Charaktere auch nicht so. Oder die Hälfte der Zeit juckt das die Charaktere auch nicht so, dass die gerade ihre Eltern oder ihre Schwester oder irgendwas verloren haben. Also die Reaktionen darauf, auf das, was da passiert, ist so ein bisschen.
Naja, die Protagonistin ist ja schon ziemlich depressiv.
Die ist schon so ein bisschen depressed und so, ja, aber dann hast du halt schon so ein anderes Mädel, die gibt da wie so keinen Fick drauf, dass auch ihre Eltern gestorben sind und allgemein, es ist anscheinend irgendwie totales Chaos in der Stadt und weil irgendwie mehrere Menschen gestorben sind und so, aber so richtig bekommt man davon auch nicht viel mit. Man sieht einfach bloß, dass jetzt gerade irgendwie so anscheinend eine Essensausgabe ist für Bedürftige und alle Menschen da in dem Wohnblock sind bedürftig oder so, also holen die sich alle Essen in der Essensausgabe. Es wirkt auch alles so ein bisschen so aufgesetzt, so vom Storytelling her, weil diese Essensausgabe dann genutzt wird, dass die Charaktere sich dann so kennenlernen und so, aber du siehst nicht wirklich, was da so an großem Chaos in der Stadt stattfindet. Auch nicht, während sie dort irgendwie durch die Stadt rennt, um nach Hause zu rennen am Anfang. Da ist einfach bloß alles grün. Und du raffst eigentlich gar nicht, was es gerade hier abgeht. Und dann kommt sie nach Hause, kommt in ihre Wohnung rein und sieht da, dass ihre Eltern da verbrannt auf dem Boden rumliegen.
Das ändert sich aber immerhin noch im Laufe der Geschichte. Also es gibt später dann schon Action und Drama und so.
Ja, also es war alles so ein bisschen lackluster. Fällt gerade kein das deutsche Wort mal wieder nicht ein. Und hat mich so ein bisschen fragend und unbegeistert zurückgelassen.
Tja. Also wie gesagt, Folge 1 ist halt Symphogear in etwas schlechter, weil Symphogear halt interessantere Charaktere erschaffen hat. In der ersten Folge auch direkt und die erste Folge auch mehr emotionalen Impact hatte, weil man da irgendwie, ja, keine Ahnung, es sich halt nicht so angefühlt hat wie das 1x1-Handbuch der tragischen Backstories von irgendeinem Menschen, der seine Familie verliert. Könnte auch eine Demon Slayer-Backstory sein. Noch nicht so so, ja, es hat gar nicht so viel in die erste Folge reingestopft. Also jetzt nicht viel mehr als Symphogear, aber Symphogear war einfach kompetenter geschrieben. Wahrscheinlich war es das. Es war einfach kompetenter geschrieben. Und hier, das war ein bisschen generisch geschrieben. Ja, und die Charaktere sind super uninteressant. Und auch unsere Protagonistin hatte im Grunde auch nicht viel Charakter. Also die meiste Zeit ist die einfach nur still und depressiv und steht rum und glotzt durch die Gegend und ab und zu singt sie mal was. Und das war's im Grunde. Und das ist halt Folge 0. Und es hat trotzdem immer noch einen gewissen Unterhaltungswert. Also ich mag ja Musicals einfach sehr, sehr gern. Ich habe einen Softspot für Musicals. Und das hier schickt sich so ein bisschen an, halt ein Musical zu sein. Und das finde ich prinzipiell ziemlich cool. Ich mochte eigentlich auch, wie die erste Folge so, ja, ganz grundsätzlich inszeniert war. Und deswegen würde ich für die erste Folge hier noch eine, also für Folge 0, die ja einen separaten Eintrag hat, würde ich noch eine 6 von 10 geben. Wobei das auch so ein bisschen Kopium ist, dass es später besser wird. Aber mittlerweile kann ich sagen, ja, es ist halt später nicht besser geworden, im Gegenteil. Also ab Folge 1 versteht man eigentlich ohne Hintergrundwissen zu dem Franchise fast gar nichts mehr. Und du wirst permanent mit irgendwas konfrontiert, was du nicht so wirklich verstehen kannst. Ja, du verstehst diese Tesseraktoren da, entstehen andauernd aus Menschen und dieses Team, diese Häxlinge müssen jetzt halt losziehen und gegen die kämpfen. So, das, klar, das checkt man schon. Aber die einzelnen Interaktionen und wer die Charaktere sind und was die ausmacht und warum die so sind und ja, da wird dir so viel um die Ohren gepfeffert, das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Ja, deswegen.
Ja.
Nicht so rot. Kann ich eigentlich, also wer sich mit dem Franchise auskennt, wird es, oder Fan des Franchises ist, wovon es wahrscheinlich in Deutschland nicht sonderlich viele Leute gibt, wird es sich sowieso anschauen. Und wer kein Fan des Franchises ist, dem sei hiermit davon abgeraten. Dann schaut doch, wenn ihr das Konzept mögt, dann schaut doch lieber Symphogear. Da kriegt ihr einen deutlich, deutlich besseren Anime.
Optisch war es so eine Mischung aus nicht so geilem CGI und eigentlich ganz nettem CGI. Das kam so ein bisschen drauf an, ob man Haupt- oder Nebencharaktere gesehen hat. Die Nebencharaktere waren super undetailliert und sehr, sehr robotisch von den Animationen her. Die Hauptcharaktere waren eigentlich ganz schick animiert. Vielleicht alles ein bisschen detailarm teilweise, aber war ganz nett und die Charakterdesigns waren auch so ein bisschen unique. Das Ending war krass, hatte sehr, sehr hochwertig krass produziertes CGI. Das war weit über dem, was man in der Folge gesehen hat. So krass produziert, dass es fast ein bisschen Uncanny Valley-mäßig gewirkt hat, dass du da diese superflüssig animierten, vermutlich auch gemotion-trackten Anime-Charaktere hattest in einer relativ realistisch aussehenden Umgebung. Ja, aber das war trotzdem, handwerklich war das sehr, sehr schick. Das Ending. Aber ja, eigentliche Folge war so okay im Schnitt. Nicht das beste CGI, das ich jemals gesehen habe, aber bei weitem nicht das Schlimmste. Gut. Zahlen
gibt es nun von mir. Auf MRL haben wir hier eine 5,52 bei 477 Bewertungen, also schaut wirklich kein Arsch das Ding. Stand ist hier der 16.07.2025. Unsere Community gibt eine 3,14 bei 7 Bewertungen. Leute, da muss mehr gehen, also kommt in unseren Stream donnerstags 19.30 Uhr und bewertet hier mit. Gabby, was gibst du?
Ja, hat mich jetzt nicht überzeugt. Das war nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, aber mehr als eine 4 von 10 ist das nicht für mich. Endo.
Ich schließe mich an, wir gleich schalten 4 von 10.
Dann würde ich gleich nochmal einen Newsblock hier einbauen, denn mir ist gerade aufgefallen, dass wir die allerwichtigste News der Woche komplett ignoriert haben vorhin.
Felix Baumgartner ist tot.
Ja, und Entertainment. Nee, meine ich gar nicht. Die News mit Crunchyroll. Weißt du, was ich meine? Crunchyroll Manga?
Da habe ich am Rande mitbekommen, aber
okay,
wirklich nur ganz am Rand. Also
Crunchyroll Manga ist nicht mehr. Denn HarperCollins, ein amerikanisch-britischer Großverlag, einer der größten Verlage auf der Welt, die auch eine Manga-Sparte in Japan haben, wo sie hauptsächlich, oder ich glaube fast ausschließlich Josei-Titel veröffentlichen, die haben sich Crunchyroll Manga in Frankreich und Deutschland einverleibt. Und werden in der zweiten Hälfte 2025 das Ganze abschließen und dann ist Crunchyroll Manga nicht mehr existent. Es kommt zur dritten Umbenennung hierzulande von KZ Manga zu Crunchyroll Manga, jetzt zu HarperCollins Manga oder so. Es wird allerdings das gesamte Team erstmal übernommen. Also alle, die in Deutschland an Crunchyroll Manga mitgearbeitet haben, die ja, ziehen halt um zu HarperCollins, weiß nicht, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwie neue Büroräume oder so. Weiß nicht, ob das jetzt aus Berlin wegzieht, woanders hin oder so. Das wird man wahrscheinlich noch irgendwie erfahren. Aber damit verabschiedet sich Crunchyroll von seiner Manga-Sparte in Frankreich und Deutschland und vielleicht auch insgesamt, weil es wurde zwar Anfang des Jahres eine neue Manga-App von Crunchyroll für digitale Manga angekündigt, aber seitdem ist komplette Funkstille zu dem Thema. Also da wäre... Könnte man mutmaßen, dass da vielleicht auch generell man sich jetzt verabschiedet hat vom Thema Manga und sich jetzt vollkommen auf Anime konzentrieren wird. Ja, das ist auf jeden Fall eine wilde und interessante Entwicklung. Bleibt zu hoffen, dass es dann nicht noch nachträglich zu irgendwelchen Kündigungen kommt und dass die Mitarbeiter dann eine schöne Zeit in ihrem neuen Verlag haben.
Auf jeden Fall. Und ich meine, Crunchyroll Manga war ja die letzten Jahre auch in der Manga-Bubble, so wie ich das mitbekommen habe, hart in der Kritik. Also da waren ja viele mit Änderungen nicht zufrieden, die es anscheinend bei der Umstellung von Kaze-Manga zu Crunchyroll Manga gab. Und vielleicht geht es dann ja unter den neuen Besitzern in der Hinsicht bergauf.
Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ich hoffe nur, die drucken immer weiter fleißig Nisekoi nach, weil das wollte ich irgendwann mal lesen.
Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Anime für heute und zwar ist das Scooped Up by an S-Rank Adventurer.
By an S-Rank
Adventurer. Oh Gott. Im japanischen Titel, oh Gott, der japanische Titel ist dreimal so lang wie der englische.
Yusha Party o Tsuyo Saneta Shiromadoshi S-Rank Bokensha ni Hirowareru Kono Shiromadoshi ga Kikakukai sugiru.
Fick dich, Japan. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light-Novel-Adaption von Felix-Film. Die hatten wir letztes Jahr unter anderem, nicht unter anderem, ich glaube nur mit den beiden Titeln, die ich jetzt gleich nenne. Die hatten wir letztes Jahr mit You Are Miss Servant und The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan.
War ein völliges Meisterwerk.
The World's Greatest Counter-Strike Clan. Die Light Novel läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir Tamada Hiroshi, bekannt aus Saving 80.000 Gold in Another World for My Retirement. Ja, dann auf geht's.
Da! Gabi!
Ja!
Ich hab heute einen Burger gegessen.
Burger?
Gabi!
Ja!
Ich hab heute einen Burger gegessen.
Burger.
Gabi!
Ja!
Ich hab heute einen Burger gegessen.
Bombengierer.
Gabi!
Ja!
Ich hab heute einen Burger gegessen.
Bulgur.
Dies war eine moderne Kunstinstallation, um die Monotonie des Isekai und Native Isekai-Genres zu illustrieren. Gabi.
Schade, dass ich nicht Anmod gemacht habe, sonst hätte ich mit dir mal wieder eine kleine Pen-and-Paper-Runde machen können. Es geht um den Lloyd. Der Lloyd, der ist ein Schüler von einer großen, mächtigen Hexe. Und zwar der Marin aus My Dress-Up Darling. Die wurde geisekeit in diese Welt hier und ist jetzt eine pädophile Magier-Lehrerin. Und wächst komplett bei ihr auf, weil, keine Ahnung, seine Eltern tot sind oder irgendwie sowas, was weiß ich. Wird zu einem Weißmagier. Und als Weißmagier ist er ein Supporter, eine Supportklasse und bufft seine Partymitglieder, damit sie im Kampf besser tanken können, besser DPS machen können und besser healen können. Und als er sich dann nach abgeschlossener Ausbildung seiner ersten Heldengruppe anschließt, seiner ersten Party, ja, da ist er ordentlich am Durchbuffen und die können plötzlich viel mehr reisen, als sie eigentlich sonst reisen können unter anderem ein sehr, sehr attraktives Hexenmädchen, die definitiv erwachsen ist. Und ja, die checken das aber nicht, dass er die ganze Zeit nur bufft, sondern denken, der steht da einfach nur so hinten rum und guckt zu. Und checken auch absolut nicht, dass sie ohne Training plötzlich viel, viel stärker geworden sind, weil die alle irgendwie anscheinend sehr, sehr dumm sind. Und ja, so kommt es dazu, dass Alan, der Leiter dieser Party, zu Lloyd sagt: Digga, verpiss dich, du bist gefeuert, du trägst ja überhaupt nichts bei zu unserer Heldengruppe. Du verdammter Hurensohn. Ja, und dann ist Lloyd jetzt traurig und ist arbeitslos. Und dann kommt plötzlich die Yui, die sucht eine neue Heldengruppe. Und dann kommen anscheinend noch ein anderes Mädel und zwei Boys dazu. Und die bauen eine neue Heldengruppe auf. Und die Neuen, die sind dann wahrscheinlich total begeistert von seinen Buff-Fähigkeiten. Und dann erleben sie spannende Abenteuer, den sie in einer Gilde Quests erledigen und gegen Monster kämpfen und Items looten und bei der Gilde abgeben für Geld. Oh.
Das war sehr langweilig.
Hm.
Meinst du? Das war genau die gleiche Story wie bei I left my A-Rank party to help my former students reach the dungeon.
Nein, ist voll anders, weil das nicht seine former students sind hier.
Ja, aber dann ist es die gleiche Story wie Banished from the Heroes Party oder wahrscheinlich, wenn ich jetzt bei
Kann ich jetzt nicht mehr dagegen argumentieren.
Einmal Party eingebe, dann werden wir wie zum Beispiel bei Oh, das ist was anderes. Da geht's, glaube ich, um Vergewaltigung.
Boah, guck mal hier, es gibt sogar bei
Backstabbed in a Backwater Dungeon.
Es gibt bei MRL gibt es einen Kicked from the Heroes Party Interest Stack, wo alle Anime von der Sorte aufgelistet sind.
Digga.
Aber hier. Ja, Banished from the Heroes Party, den hast du ja gerade schon angesagt. Dann haben wir hier den The Unaware Atelier Meister. Dann haben wir hier The Beast Tamer, who got kicked out from his party, meets a cat girl from the superior race. What the fuck ist das für ein Titel? Hat er denn wirklich diesen Titel? Ich glaube, der hieß bloß Beast Tamer dann im Englischen. Ja. Auf jeden Fall, ja, total neuartiges Konzept hatten wir noch nie. War auch total spannend, die erste Folge. Ja,
Hört euch einfach unsere Reviews zu diesen Anime an. Wir haben solche Sachen schon x-mal kommentiert. Wir sagen immer genau das Gleiche. Es ist langweilig, es ist uninteressant, es sah auch nicht toll aus, es sah kacke aus, es war kacke inszeniert, es war inhaltlich super belanglos. Aber wenn ihr auf so eine Scheiße steht, dann gönnt euch. Wenn ihr nicht darauf steht, dann lasst es bleiben.
Ich würde mich noch ein bisschen aus dem Fenster nehmen und sagen, es ist nicht der schlimmste Titel innerhalb von dieser Art von Titeln.
Nein, ist es nicht, aber
es ist langweilig. Er hatte so einen Mini-Unterhaltungswert.
Man kann sich noch nicht mal vernünftig drüber aufregen.
Aber ist schon mal Absturz, dass das Mädchen mit dem Hexenhut anscheinend keine Rolle mehr spielt, sondern bloß in der ersten Folge relevant war und in der alten Heldengruppe bleibt. Das ist halt ziemlich cringe. Ja, weil die ist definitiv zu gut für die Heldengruppe. Und damit kann ich diesen Anime auch nicht weiterschauen. Sonst hätte ich den natürlich definitiv weitergeschaut, wenn das Hexenmädchen da geblieben wäre. Aber so.
Zahlen machen.
Nee. Auf zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,69. Nice. Bei 3036 Bewertungen. Stand hier der 16.07.2025. Unsere Community gibt eine 3,7 bei 10 Bewertungen. Endo.
2 von 10 war kacke und langweilig, Gabby.
3 von 10 war kacke und langweilig, aber ich weiß nicht. Gab halt schon viel Schlimmeres von der Sorte. Vielleicht bin ich heute auch ein bisschen nett drauf oder zu sehr im Fieberdelirium, Sachen richtig einschätzen zu können. Also, take it with a grain of salt. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Anime, und zwar Togen Anki. Lizenziert von ADN.
ADN.
Von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Von Netflix.
Netflix, Leute.
Von Amazon Prime.
Amazon.
Und von Aniverse.
Yo, Anniverse, Brudi.
Ja, den hat jeder und seine Mutter, der einzige, die einzigen, die anscheinend leer ausgegangen sind, sind Akipapas und Disney Plus. Die haben auch nicht. Also fast überall läuft der. Haben übrigens alle die ADN-Untertitel. Das Ganze ist eine Manga-Adaption von Studio Hibari. Die hatten wir 2023 zuletzt mit High Card und World Die Star. Der Manga läuft seit 2020, erscheint hierzulande seit 2023 bei Panini. Als Regisseur haben wir Nonaka Ato, der hat hier sein Regiedebüt. Der hat mal vor vielen, vielen Jahren, vor 13 Jahren, hat er Episodenregie bei Fate Zero gemacht, bei einigen Folgen davon. Und seitdem war er reiner Animator, also der hat gar nichts mehr im Regiebereich gemacht. Und jetzt hat er sich gesagt, ah, guck mal, ja, vor 13 Jahren habe ich Fate Zero ein paar Folgen gerockt, jetzt kann ich hier mal Token Anki machen. Macht aber nicht komplett alleine, er hat noch als Assistenzregisseur Hashimoto Hiroyuki dabei, der Regisseur von Classroom of the Elite und Gojumon wa Usagi Desuka. Im Soundtrack haben wir noch Kota Yamamoto, der die Soundtracks von Attack on Titan Final Season und 86 co-produziert hat. Mit Sawano Hiroyuki zusammen. Ja, das war's. Dann auf geht's.
Togen Angi haut wieder Hot Takes raus.
Endo, mein Sohn.
Ja, Vater.
Ich muss dir das Geheimnis deiner Herkunft verraten.
Söse.
Endo, du trägst Vanillesoßenblut in dir.
Ich hab immer irgendwas geahnt, aber dass es Vanillesoßenbrot ist.
Ja. Dein Blut besteht aus Vanillesoße und Brot. Das gibt dir keine besonderen Kräfte. Es ist einfach nur, wenn du dich verletzt und dann da den Finger im Mund nimmst oder so, dann
sehr
schmeckt
lecker.
Das sehr schmackhaft.
Ja, deswegen verletze ich mich so gerne.
Ja.
Das steuerte jetzt sehr schnell in eine düstere Richtung. Lass uns damit aufhören.
Ja.
Togen Anki.
Worum geht's?
Jo, es geht um eine Welt, in der es zwei Arten von Menschen gibt oder zwei Arten von Wesen. Es gibt, also eigentlich gibt es ganz viele Wesen, aber auf jeden Fall gibt es Menschen, die Momotaro-Blut in sich haben, also quasi dem japanischen Volksheld folgen, der aus einem Pfirsich geschlüpft ist und daraufhin mit seinen Kameraden, keine Ahnung, Japan gegen die Alliierten verteidigt hat. Das weiß ich von Momotaro no To Umiwashi oder wie das Ding hieß. Der hat Amerikaner weggebombt. Er hat auch noch andere Sachen gemacht. Am besten lest da mal den Wikipedia-Artikel
sehr durch. Sehr viele Kriegsverbrechen.
Er hat sehr viele Kriegsverbrechen begangen. Naja, auf jeden Fall, auf der einen Seite stehen die Menschen mit Momotaro-Blut und auf der anderen Seite stehen die Menschen mit Oni-Blut. Und ja, einer davon ist der Shiki. Der lebt bei seinem Ziehvater zu Hause und ist ein kleiner Rebell. Und ja, eines Tages wird er und sein Ziehvater angegriffen von einem Momotaro. Und dann stellt sich heraus, sein Ziehvater ist auch ein Momotaro gewesen, der ihn zu verstecken versucht hat. Aber mit dem Verstecken ist jetzt Schluss. Jetzt wird er angegriffen und verliert in der Konfrontation auch noch seinen Vater und schwört jetzt Rache oder so. Und dann wird er von einem anderen Oni aufgelesen, der ihn zur Rakshasa Akademie bringt. Das ist eine Schule für junge Oni, in der sie lernen sollen, wie man richtig Kriegsverbrechen begeht. Oder so.
Aber die Momotaros sind doch die, die Kriegsverbrechen begehen. Nein, du hast da nicht richtig aufgepasst, der.
Ah.
Ja, das war die erste Folge von Blue Exorcist. Nur, dass er ein Red Exorcist ist. Oder so. Und keine
es war sich schon wirklich sehr, sehr ähnlich. Also man muss schon sagen, da waren durchaus schon viele, also ich meine, das werdet ihr auch gerade gehört haben, wenn ihr mir bei der Story-Beschreibung zugehört habt, dass ja da einfach sehr große Parallelen sind. Die gesamte erste Folge lief vom Plot her exakt genauso ab. Ja, und der einzige Unterschied ist, glaube ich, also der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei Blue Exorcist der Typ ja einen Bruder hat und der hier nicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Und es geht ja in Blue Exorcist auch so ein bisschen um diese Bruderbeziehung. Ja, und hier halt nicht. Und ja, das war der Unterschied.
Verrückt. Nee, also ja, wirklich, also es hat sich wirklich mega uninspiriert angefühlt. Also es ist krass, wie sehr ähnlich die sich sind und wie hier offensichtlich abgekupfert wurde. Also offensichtlich hier geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Weil es einfach wirklich der gesamte Aufbau der ersten Folge war quasi gleich. Und der Hauptcharakter von, ja klar, ist halt ein generischer Shonen-Hauptcharakter, der viel rumschreit und so, und ein bisschen jähzornig ist. Das ist der, oder ziemlich, ziemlich stark jähzornig ist, das ist der Hauptcharakter von Blue Exorcist auch, aber die sind sich so in ihrer ganzen Art und so einfach so ähnlich. Dann die Sache mit dem Vater, der stirbt in der ersten Folge, und mit dem Dämonenblut und alles. Es ist einfach alles gleich. Es ist einfach alles fucking gleich. Und ja, also wenn die erste Folge schon so uninspiriert ist, dann habe ich hier ehrlich gesagt keine Hoffnung auf irgendwas anderes, dass wir hier irgendwas bekommen, außer den aller fucking generischsten Shonen-Anime, der so ein bisschen edgy ist, den man sich vorstellen kann. Es ist auch wirklich, es ist auch nicht mal irgendwie so krass übertriebene Edginess oder so, dass das wieder lustig ist. Es ist nicht übertrieben gory, es ist nicht übertrieben irgendwas oder so. Vielleicht so ein bisschen witzig, dass er irgendwie so aus seinem Dämonenblut dann so Blutwaffen, Blutraketenwerfer und sowas beschwört und damit auf seine Gegner schießt, weil er halt so ein Waffennerd ist. Aber ja, da habe ich kurz mal geschmunzelt, als ich das gesehen hatte, und für mehr taugt das auch nicht. Also ja, kann man sich wahrscheinlich geben, wenn man wirklich Bock hat auf wirklich so einen absolut generischen Shonen, weil war jetzt nicht die inkompetenteste erste Episode. Regie fand ich ganz stabil an vielen Stellen, hatte ein paar coole Storyboard-Entscheidungen. Die erste Hälfte der Kampfsequenzen, die war auch tatsächlich ganz nett in Szene gesetzt und hatte okaye Animationen, kein krasses Sakuga in irgendeiner Form, aber das war halt zumindest ganz nett. Aber dann ab der zweiten Hälfte switcht es halt komplett auf CGI Kampfanimationen rüber. Die fühlen sich dann schon nicht mehr so geil an. Ist auch nicht das schlimmste CGI, aber ist halt sehr auffällig und sieht dann halt auch irgendwie nicht wirklich flüssiger oder dynamischer oder so als die 2D-Animation aus. Also ist jetzt nicht so, als hat das irgendwie was gebracht, da jetzt plötzlich auf CGI-Animationen rüber zu wechseln. Ja, war alles relativ limitiert, aber in seiner Limitation zumindest im 2D-Bereich noch ganz nett.
Und ja, also optisch war es nice. Optisch war es nice, inszenatorisch war es kompetent, auch so erzählerisch war es kompetent. Also es war schon nicht scheiße umgesetzt, was aber halt nicht darüber hinwegtröstet, dass es inhaltlich halt wirklich generisch sehr Shonen-Shit ist. Also auch diese Backstory mit, der Vater stirbt in der ersten Folge und jetzt will er meinen Vater rächen. Oder sein Ziehvater, das ist halt, das ist so einmal eins. Das könnte auch wieder so eine Demon Slayer-Backstory sein, wo immer irgendwie der Vater oder der Bruder oder der Onkel oder der Schwippschwager oder irgendein Verwandtheitsgrad gestorben ist. Und das hat den Demon Slayer dazu gebracht, Demons zu slayen. Und das ist halt, weiß ich nicht, das ist hier genauso eindimensional und uninspiriert wie bei Demon Slayer selber. Es ist jetzt auch nicht super. Natürlich ist es jetzt nicht trashig und es ist jetzt auch nicht schlecht geschrieben. Es ist halt einfach nur etwas, das wir schon tausendmal gesehen haben. Genauso wie wir diesen hitzköpfigen, rebellischen Hauptcharakter schon tausendmal gesehen haben. Und hier auch keinerlei Tiefe oder interessante Charakterzüge oder irgendetwas hinzugefügt wird, was diesen Charakter ein bisschen interessanter machen könnte. Und auch der Vater war einfach so ein dauergrinsender, aufgedrehter Vater, der seinen Sohn neckt. Haha. Wie man ihn auch schon tausendmal hatte. Also alle Charaktere hier sind einfach absolut aus dem Shonen einmal eins und ja, es ist toll umgesetzt. Also wenn man den Kämpfen irgendwas abgewinnen kann oder so, dann, also ich fand das durchgehend auch, als es dann CGI wurde, immer noch stabil. Wenn man dem was abgewinnen kann, dann kann man hier vielleicht Spaß mit haben, wenn man Shonen-Fan ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich als jemand, der jetzt kein großer Shonen-Fan ist und als jemand, der Blue Exorcist schon gesehen hat, hab hier nichts gesehen, was mich irgendwie dazu motiviert, weiterzuschauen. Oder weiter um das Ding zu kehren.
Also, und um es nochmal klarzustellen, also toll umgesetzt, weiß ich jetzt nicht, wie Endo das gemeint hat im Detail, aber in seiner Limitation stabil umgesetzt, würde ich sagen. Also
es war atmosphärisch umgesetzt.
Ja, das, war das, für einen das schon,
schonen,
ja.
Also ich habe schon viele Anime gesehen dieser Art, die schlechter umgesetzt waren. Es ist jetzt natürlich kein Jujutsu Kaisen oder Demon Slayer oder so, aber es hatte stabile Kämpfe, es hatte eine ganz solide Regie, ganz solide Storytelling und so weiter. Also es war, ich kann mir vorstellen, wenn man sich fürs Genre interessiert, dann ist das hier solide Genre-Kost und dann kann man hier, wie hieß er nochmal? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Shiki dabei zugucken, wie er schnetzelt und der Red Exorcist wird. Aber, liebe Freunde, schaut doch lieber Shiki Ryogi dabei zu, wie sie mit ihren Mystic Eyes of Death Perception schnetzelt in Karano Kyokai. Da habt ihr nämlich noch bessere Animationen und noch bessere Regie und eine actually gute Story. Also, schaut Karano Kyokai. Das ist das, was ich euch zu diesem Anime mit auf den Weg geben möchte.
Übrigens gerade nebenbei gelesen, dass offensichtlich das gesamte UFO-Table-Team 100% aktuell auf die Demon Slayer-Movies konzentriert ist, weil der gesamte Animationsstuff in den man von UFO-Table kennt, in den Credits zum ersten Demon Slayer-Movie auftaucht, als auch alle Animatoren, die sie haben, als Animation Directors.
Das ist nicht verwunderlich. Also es ist also seit Jahren Mahou ja eigentlich Sky, ganz.
No, Yolo,
ja, aber das ist doch nichts Neues. Das ist doch sein. Wirklich nichts. Das sind doch keine News. Das ist doch wirklich
aber,
nichts
aber,
Neues.
Aber also es scheint wohl.
Mahou Sky no Yoru wurde im Dezember 2021 angekündigt und alles, was bis dahin kam, war ein kurzer Trailer.
Ja, und die werden wahrscheinlich auch
nicht mal
gar nicht daran
Voice
arbeiten
Lines
momentan.
Drin waren. Also was heißt, dass da nicht mal Sprecheraufnahmen waren. Und die werden. Also das zeigt, dass die in den letzten 4 Jahren nicht viel daran gemacht haben, außer diese paar Szenen für den Trailer zu animieren. Also ich denke mal, wenn das kommt, und ich denke mal schon, dass es noch kommt, weil sie ja zumindest dieses kurze Lebenszeichen zwischendurch veröffentlicht haben, dass es dann kommen wird. Ja, bei Girls Work gab es ja keinen Trailer.
Das wird schon noch kommen. Also das
aber dann nach den Filmen, aber das ist ja klar, also es ist ja also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass UFO-Table seit Jahren nur an Demon Slayer arbeitet und dann aber das völlig priorisiert, um da wirklich einmal im Jahr eine Staffel raushauen zu können. Das wäre ja sonst gar nicht möglich, einmal im Jahr eine Staffel in der Qualität rauszuhauen, wenn sie das nicht völlig priorisieren würden. Naja. Deswegen, nee, also das ist, da erzählst du mir nichts Neues.
Ja, ja. Also nichts Neues, aber das war jetzt mal eine Confirmation davon.
Es war ja eine Confirmation davon, dass seit Jahren kontinuierlich Demon Slayer kommt, aber nichts zu Mahou Sky no Yoru.
Genau, aber diese Info, dass halt der gesamte UFO-Table-Stuff an Demon Slayer arbeitet, die war ja noch nicht bekannt. Ich wollte gerade noch sagen zu Togenanki nochmal, das hat auch so, die erste Folge hatte so ein paar sehr weirde Logiklücken da drinne, die viel zu offensichtlich sind. Die fahren da irgendwie so eine Bergstraße entlang und weil sie flüchten wollen vor dem Dämonenjäger da. Und der hüllt das Auto komplett in irgendwie so einen schwarzen Rauch, sodass sie nichts mehr sehen. Eine Szene weiter sind sie plötzlich von dieser Bergstraße auf einem Industriegebiet und parken da ganz normal, ohne dass sie irgendwas sehen können. Also das ist schon fucking weird. Und am Ende des Kampfes sind dann plötzlich auf diesem Industriegelände, das anscheinend komplett abgelegen irgendwo in den Bergen ist. Also auch die ganze Szenerie drumherum, du siehst nur irgendwie Wald drumherum und Berge und so weiter. Ist da plötzlich eine riesengroße Menschentraube, die sich wundert, warum es da gerade eine Explosion irgendwie gab in dem Kraftwerk. Und die stehen da einfach mitten auf dem kein Kraftwerk, aber in der Lagerhalle da. Die stehen da einfach mitten auf dem Industriegelände, mitten im Wald. Mitten in den Bergen steht da plötzlich so eine Menschentraube mit Kindern und Familie und so weiter und guckt sich diese aufgesprengte Lagerhalle an. Ja, Mensch, du, das ergibt ja mal total Sinn. Ja, schön Familienausflug auf dem Industriegelände, im Gewerbegebiet, da mitten in den Bergen. Top. Also, keine Ahnung, was solche Szenen dann sollen. Weiß nicht, ob das im Manga auch drin war oder ob das so ein bisschen Fluff für den Anime war, wo man wirklich überhaupt nicht nachgedacht hat. Aber wenn das so ein Manga schon ist, dann zeigt das auch, dass der Mangaka auch nicht besonders über sein Werk nachdenkt.
Jo. Na gut. Dann lass uns doch zu den Zahlen kommen. Auf MAL haben wir eine 7,18 bei 3573 Bewertungen. Stand ist hier der 16.07.2025. Unsere Community gibt eine 3,38 bei 8 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ich gebe noch eine knappe 4 von 10. Ist nicht das Schlimmste von der Sorte, aber es ist halt wirklich absoluter Shonen-Standard. Endo.
Kann ich mich anschließen. 4 von 10. Kann man machen, muss man aber nicht. Mir hat's nicht so sehr gefallen.
Dann geht's jetzt zum Abschluss dieses Podcasts nach Österreich mit Leviathan. Lizenziert von Netflix.
Netflix, Leute.
Eine Adaption einer amerikanischen Jugendromanreihe vom Studio Orange. Die haben wir zuletzt 2023 mit Trigun Stampede gehabt und 2019 mit Beastars, wovon letztes Jahr ja auch die finale Staffel lief. Die Romanreihe, die erschien von 2009 bis 2011 in 3 Bänden. Als Regisseur haben wir hier Christoph Ferreira. Der klingt nicht sehr japanisch, der ist aber Japaner. Der hat hier sein Regiedebüt, ist ein gebürtiger Franzose, der lebt allerdings schon seit 22 Jahren in Japan und ist seit 2009 auch Animator in der Anime-Branche und hat es jetzt zum Regisseur geschafft. Jetzt könnte man natürlich denken, dass MRL jetzt hier bei dieser Konstruktion wieder sagt so, ne, das ist kein Anime, weil wir genau die gleiche Konstellation wie bei Scott Pilgrim haben, also eine amerikanische Vorlage von einem japanischen Studio, Netflix-Produktion, also das meiste Geld kommt auch aus Amerika und einem Japaner, der aber nicht in Japan geboren wurde. Komischerweise ist Leviathan bei MRL eingetragen als Anime und alle wundern sich, warum der da jetzt plötzlich drin ist. Es gab keine Antwort vom MRL-Moderationsteam. Ja. Charakterdesignerin ist Kurashima Ayumi, die kennt man von ihren Charakterdesigns aus Xamt und Devilman Crybaby. Und im Soundtrack haben wir Chinoichi Kazuma, der Soundtrack-Komponist von Susume und dem Ruby-Chef-Anime, zusammen mit Toda Idone, der auch den Ruby-Chef-Anime-Soundtrack co-produziert hat. Ui, dann auf jetzt.
Der Staat beschützt die Menschen. Gabby?
Ja?
Du bist ja ein bisschen älter als ich, ne? Du bist, hast ja mit der Schule ein bisschen mehr Erfahrung als ich, ne? Deswegen, kannst du mir mal bei meinen Geschichtshausaufgaben helfen?
Na klar.
Okay, also schau mal, hier habe ich, also ich muss über den Ersten Weltkrieg schreiben, einen kleinen Essay, ne? Und ich habe mir so ein paar Informationen dazu von ChatGPT zusammenstellen lassen. Kannst du da mir einmal bestätigen oder verneinen, dass gewisse Sachen da drin stimmen?
Ja, ich habe zwar mein Geschichtsabi zum Thema Zweiter Weltkrieg gemacht, aber Erster Weltkrieg war auch ein bisschen dabei und ich hatte eine 2.
Ist ja auch wichtig für den Zweiten Weltkrieg irgendwie, ne? Das hat ja ineinander. Okay, also guck mal, hier an der Stelle habe ich geschrieben, dass die britannische Armee riesige schwebende Quallen benutzt hat, die, wo sich Leute drunter gehangen haben und dann durch die Gegend gefahren sind damit.
Genau.
Kann das stimmen?
Ja, Taco Piece hat man die genannt.
Ah, okay, alles klar, gut, dann lasse ich das erstmal so stehen. Mhm. Also,
die haben auch immer an jeden Satz, den sie gesagt haben, haben sie Pi gehangen.
Ach, die konnten sogar reden?
Die konnten sogar reden, ja, und waren auch ganz niedlich und haben reden, so ein paar Gadgets gehabt und haben niedliche Kriegsverbrechen begangen.
Kriegsverbrechen, okay, gut, habe ich mir mal daneben geschrieben, baue ich dann später noch ein. Mhm, okay, die zweite Frage wäre, also ich habe geschrieben, dass die britannische Armee halt auch mit Mechas durch den Wald gepilgert ist und dann Feinde beschossen hat. So spinnenförmige Mechas mit 8 Armen, die sich da so ganz schnell bewegen konnten, stimmt das?
Nee, das war die österreichische Armee. Die österreich-ungarische böhmische Armee.
Ah, so, okay, gut, habe ich mir aufgeschrieben. Gut, dann wäre das Letzte, was ich hätte. Also das Vorletzte wäre einmal, dass die britische Armee gigantische Wale benutzt hat, denen quasi so ein so eine Zeppelin-Kabine unter den Bauch geschnallt wurde, mit dem sie über den Wolken durch den Himmel gefahren sind.
Genau, das waren die Leviathans.
Ach so, ja, genau, der Name hat mir noch gefehlt. Okay, dann das Letzte, was ich noch hätte, ist, dass Franz Ferdinand einen Sohn hatte.
Nee, das ist jetzt absurd. Hä?
Okay.
Ich hoffe, es auf den Quatsch. Franz Ferdinand hat keinen Sohn gehabt.
Aber ChatGPT meinte,
dass... Willst du mich verarschen? Auf ChatGPT kannst du dich nicht verlassen. Das ist wie, als würdest du deine Informationen aus Wikipedia zusammentragen.
Aber das war die einzige Information, die ich selber nachgeschlagen habe.
Du Versager. Ich werd jetzt sofort mit deinem Geschichtslehrer reden, dass du das Jahr wiederholen sollst.
Aber dann fass mir doch zumindest mal die Geschichte vom Ersten Weltkrieg zusammen, wie sie wirklich war.
Na gut. Ach, warte mal, was steht denn hier? Hier steht eigentlich, okay, ja gut, vielleicht hast du doch recht. Franz Ferdinand hat einen Sohn, den Alexander. Und Franz Ferdinand, Thronfolger von Österreich-Ungarn, wurde ermordet in Sarajevo zusammen mit seiner Frau. Und plötzlich ist sein Sohn ein Waisenkind und muss flüchten, denn irgendwie haben es die Mörder auch auf ihn abgesehen. Und das weiß er aber noch gar nicht. Er wird plötzlich eines Tages nachts aus seinem Schlafgemach geholt in seinem Anwesen und soll zum nächtlichen Mecha-Training, um seinen Gundam zu steuern. Und das stellt sich dann aber heraus, dass es gar kein Mecha-Training ist, sondern sie sind auf der Flucht vor den Deutschen anscheinend, weil das keine Serbier waren, die Franz Ferdinand getötet haben, sondern Deutschen, jetzt yes, anscheinend. Wird schon irgendwie so stimmen. So entsteht ein Roadtrip auf der Flucht vor den Deutschen in seinem Mecha. Währenddessen passiert noch was anderes, nämlich drüben in Großbritannien ist ein Mädchen namens Sharp den britannischen Streitkräften beigetreten. Muss sich als Mann ausgeben, weil Frauen da nichts zu suchen haben in der Armee. Grrr. Und beim Takopi-Training landet sie plötzlich über dem Meer und landet irgendwie auf dem europäischen Festland und trifft dann irgendwann auf Alexander. Und ja, das haben wir in der ersten Folge noch nicht gesehen, aber ja, ihr Takopi dreht durch und fliegt sie einfach sonst wohin. Und dann trifft eine Britin auf einen Österreicher und hilarity ensues.
Ja, sehr schön. Das klingt doch mal nach was.
Ja,
es war auf jeden Fall ein Anime mit einem sehr, sehr unverbrauchten Setting. Also,
das stimmt.
Sowas hatten wir bis jetzt nicht so häufig. Was ja
generell, auch, also, Österreich als Setting hatten wir noch nicht.
Nicht so häufig in Anime, nee. Hatten wir bestimmt schon mal irgendwo.
Es aber, ist vielleicht leicht geschichtsrevisionistisch, wie ihr vielleicht jetzt gerade hier raushören konntet.
Dezent, ja. Also, wie gesagt, ich kann mich nicht so ganz dran erinnern an die Spinnenpanzer-Mechas und die riesigen fliegenden Quallen und die Wale.
War aber schon alles so. Ich weiß nicht, warum die Mechas jetzt, warum es jetzt keine Gundams mehr gab dann so, wenn man die schon im Ersten Weltkrieg hatte, aber anscheinend war es so. Und anscheinend waren die Deutschen das, die dafür gesorgt haben, dass der Erste Weltkrieg beginnt, weil die Franz Ferdinand umgebracht haben. Aber die Deutschen sind ja eh an allem schuld.
Sind sie auch. Ja, ansonsten war das halt... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also es war gut. Ich fand's gut. Es hat mir gefallen. Es war toll inszeniert. Es hat eine tolle Atmosphäre aufgebaut, finde ich. So eine leicht abenteuerhafte Atmosphäre. Hat sich auch irgendwie angefühlt wie ein Anime, der sonst so heute nicht mehr produziert werden würde. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir so alte europäische Settings halt früher oft in den World Masterpiece Theater Anime hatten und ich das deswegen ein bisschen damit assoziiere und es mir deswegen so ein Retro-Flair gibt.
Ich glaube, am ehesten könnte man es vielleicht so vom Feeling her mit Last Exile vergleichen, wovon ich jetzt auch nur eine Folge gesehen hatte, aber das hatte ja auch so ein europäisch angehauchtes Flieger- Kriegssetting so und ich glaube auch so mit so ein bisschen wilderem Fantasy-Zeug. Ich glaube jetzt nicht mit irgendwelchen fliegenden Quallen und irgendwelchen anderen Meerestieren, die durch die Luft fliegen, aber ich glaube so vom Style her kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen. Aber ja, das ist ja auch schon über 20 Jahre her.
Aber viele solcher Sachen, also es gab doch auch mal dieses mit The Pilot's Love Song und so weiter, aber das war ja mehr so Fantasy.
Hat aber auch
und
so ein europäisches hier, Setting, ja.
Ja, klar, aber das hier schickt sich ja an, schon wirklich sehr konkret in der Realität verankert zu sein, ergänzt durch Fantasy-Elemente, aber das spielt halt nicht in irgendeinem Fantasy-Land.
Hatte The Pilot's Love Song Fantasy-Elemente?
Ich meine schon.
Du müsstest eigentlich wissen, weil ich habe das Ding ja, gesehen. Ich habe den ja, ich rede von dem Film. Du wahrscheinlich von der Serie, oder?
Ja.
Okay, weil den Film, den habe ich ja damals selber sogar übersetzt Und ich glaube.
Aber das spielt auch auf Isla, einer fliegenden Insel, die Serie, wo KL und Ariel leben.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie der Film und die Serie zusammenhängen inhaltlich. Aber also die haben ja komplett andere Charaktere.
Der spielt aber offensichtlich in Levame, der Film. Also in auch einer Fantasy-Nation.
Ja, also, aber ich glaube, da gab es zumindest kein Fantasy-Gedöns drin. Der war, glaube ich, so auf, also realistisch in Anführungsstrichen.
Das kann sein. Müsste ich
auch. Außer, dass die. Der Film, der ist ganz gut, den solltest du dir mal angucken.
Ich kriege hier auf Anisearch eine personalisierte Liste vorgeschlagen. 18 plus die härtesten Hentai.
Das ist doch.
Warum?
Gut. Musst du dir mal angucken.
Zurück zum Anime. Wie gesagt, daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ansonsten auf inhaltlicher Sicht konnte man ehrlich gesagt noch nicht so wirklich abschätzen, in welche Richtung das gehen wird. Also, was da jetzt am Ende das Endziel ist oder wie jetzt konkret die Story verläuft. Also, ich finde, da konnte man noch nicht so viel ableiten. Es hat mich auch so ein bisschen erinnert an Quintessa. Also dieses, wie haben die das nochmal genannt in Deutschland? Da hatte der Anime nochmal einen anderen
Drachen,
Titel. Drachen irgendwas.
Jäger?
Drachenflieger.
Nee, Drachenflieger war. Drachenflieger war Hitone Tomasotan, das war der Mario Kart Anime.
Also der japanische Titel war Kutei Dragons und der deutsche Titel war Quintessa, die letzten Drachenfänger.
Ah ja.
Genau, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Und ich glaube, das war ja so ein bisschen mehr so Roadtrip-mäßig. Also ich weiß nicht viel darüber, aber ich glaube, da sind die so ein bisschen rumgereist. Und war ja auch ein CGI-Anime interessanterweise, aber von Polygon Pictures. Und ich weiß nicht, ob es jetzt hier darauf viel. Also wahrscheinlich wird so ein kleines Polit-Drama werden und irgendwie darüber, dass die beiden Dinge miteinander erleben und wer weiß, vielleicht verlieben sie sich ja auch ineinander und dann sorgt das für politische Spannung oder so.
Oh nein.
Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Aber wie gesagt, es war.
Und am Ende töten sie gemeinsam Hitler.
Genau. Also, es war von der ersten Folge atmosphärisch. Es hat eine nette Atmosphäre erschaffen.
Ich bin auch so ein bisschen ratlos nach der ersten Folge, weil irgendwie so viel ist ehrlich gesagt nicht passiert. Wir haben halt ein bisschen was von dem Setting gesehen und ich fand es auch nicht so super spannend oder so. Ja, es war ganz nett inszeniert, aber
es war einfach atmosphärisch. Also ich würde wirklich sagen, es hat einen einfach, also es ist, wie du schon sagst, auf inhaltlicher Ebene ist nicht viel passiert, aber ich finde, es hat halt wirklich eine dichte Stimmung aufgebaut.
Ja. Ja. Ich hätte gerne zumindest so ein paar Hints noch gehabt, wohin es, in welche Richtung es geht. Also irgendwie der namensgebende Leviathan scheint ja irgendwie eine Rolle zu spielen, was irgendwie so ein riesengroßer Wal ist, der als Zeppelin dient. Hat man jetzt aber auch nur einmal kurz gesehen oder so. Gut, ist jetzt nicht schlimm, das kann gerne so ein bisschen als kleiner Teaser bleiben in der ersten Folge. Aber Ich kann jetzt, weil es nicht so richtig geht, wird es jetzt ein Roadtrip, wird es jetzt irgendwie eine Romance-Story oder so, wird es jetzt tatsächlich ein Politdrama. Ich vermute, es wird nicht allzu sehr in Richtung Politdrama gehen, wenn es auf einer Jugendromanreihe basiert. Was hat es mit den Taco-Pies auf sich? es sind so ein paar nette kleine Elemente drin, die so ein bisschen mein Interesse wecken, aber ich weiß nicht, ich fand die erste Folge jetzt nicht so spannend erzählt oder so. Also hat mich jetzt nicht gehuckt, muss ich zugeben.
Gehuckt hat es mich auch nicht, aber zumindest Interesse geweckt.
Ja, so ein bisschen. Für Orange-Verhältnisse, auch animationstechnisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, also Orange ist ein sehr gutes CGI-Animationsstudio, aber hier sind die Charakterdesigns zu nah an normalen Standard-Anime-Charakter-Designs und zu sehr auf Realismus getrimmt, wenn man das so nennen möchte. Und das wirkt so ein bisschen weird und irgendwie wirkt es nicht ganz, obwohl das gut animiert ist, wirkt das irgendwie nicht so geil, krass durchpoliert wie jetzt ein Land of the Lustrous, also Land der Juwelen oder Trigun Stampede. Und klar, bei Land der Juwelen waren die Charaktere sowieso keine richtigen Menschen, sondern anthropomorphe Edelsteine. Aber bei Trigun Stampede hast du ja tatsächlich Menschen, aber da hast du halt diese cartoonigen Charakterdesigns, die viel besser zu deren 3D-Animationsstil passten. womit man so viel mehr machen konnte. Und die haben ja halt diese sehr realitätsnahen, in Anführungsstrichen, Charakterdesigns, die sich sehr an Standard-Anime-Charakterdesigns anlehnen. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Ja, ich glaube, so ein bisschen Inspiration. Wir waren ja da so mit den alten World Masterpiece Theater Designs und so. So ein bisschen in die Richtung geht das hier. Oder auch Ghibli-mäßig, wenn man es so nennen möchte. Und da fühlt sich das CGI, also fühlte sich für mich nicht so rund an. Weiß nicht, wie hat's auf dich gewirkt?
Also ich muss ehrlich sagen, total stabil. Also ich weiß nicht, ich hab Land der Juwelen nicht gesehen, ich hab Beastars nicht gesehen, ich hab Trigun nur die erste Folge hier im Stream gesehen, vor Ewigkeiten, und kann mich nicht mehr so dran erinnern, aber ich fand's jetzt nicht viel schlechter, als ich mich an Trigun erinnere. Also
schlecht war es auch nicht. Ich fand einfach nur, dass es mit diesen Charakterdesigns nicht so harmoniert. Aber
weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht so das Gefühl. Also es war nicht perfekt. Ich bevorzuge trotzdem 2D-Animationen, aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie einen CGI-Titel gesehen, wo ich gesagt hätte, auch das hätte mir in 2D nicht besser gefallen. Ja, aber es sah trotzdem völlig in Ordnung aus. Ich finde, ich hatte auch so diesen CGI-Effekt. Also da fand ich Kamitsubaki deutlich beschissener.
Ja, klar. Das kannst du auch nicht vergleichen.
Wo du auch total wenig Mimik in den Gesichtern hattest und diese ja, roboterhaften Bewegungen und Mimiken und so weiter. Und da fand ich das hier doch glaubwürdig.
Nee, es ist immer noch Studio-Orange-Qualität. Ich fand bloß, dass so deren Animationsstil nicht so gut mit diesen Charakterdesigns
harmoniert. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Studio Orange sonst auch nicht aus. Also ich habe nicht viele Vergleichswerte. Ich habe sonst nichts von denen gesehen, von daher.
Ja. Keine Ahnung. Nee, ansonsten, Regie war aber sehr gut. Also, das war alles ziemlich atmosphärisch in Szene gesetzt und so. Aber ja, also die Hauptprobleme, die ich mit dem Ding habe, sind eigentlich inhaltlicher Natur, weil ich so ein bisschen ratlos bin und nicht so richtig weiß, ob ich es mag oder nicht. gut, dann kommen wir zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,87 bei 787 Bewertungen. Haben nicht viele Leute geschaut bis jetzt. Der ist aber auch erst seit einer Woche draußen. Und ist auch komplett veröffentlicht worden. Also es sind schon alle Folgen auf Netflix erschienen von dem Ding. Im Chat wurde auch schon geschrieben, dass das Ding wohl inhaltlich ziemlich gerusht sein soll. Das klingt erstmal nicht so schön. Unsere Community gibt eine 4,43 bei 7 Bewertungen. Und der Endo gibt die Zahl, die er jetzt nennen wird.
5 von 10. Ich fand es unterhaltsam, aber es hat mich jetzt auch nicht genug gehuckt, dass ich da mehr von sehen müsste.
Dem würde ich mich...
Gabby.
Jetzt, dem würde ich mich restlos anschließen. 5 von 10.
Sehr schön.
Alles klar. Da
haben wir, glaube ich, fast komplette Gleichschaltung, außer bei dem beschissenen Isekai.
Stimmt, ja. Hätte ich bei dem Isekai vielleicht auch mal eine 2 geben sollen. Hätte ich eigentlich machen können. Na gut.
Ist zu spät.
So, Leute. Normalerweise gibt es an der Stelle noch Bonus-Content für euch, aber ich habe zwar was, Endo hat auch was, aber ich bin gerade viel zu erschöpft. Wie gesagt, ich habe diesen Podcast hier mit Fieber gestartet. Das ist ehrlich gesagt noch schlimmer geworden im Laufe des Podcasts.
Fieber gestartet und mit Fieber beendet.
Richtig.
Nein, es gibt nächste Woche feinen Bonus-Content. Und wenn ihr trotzdem Bonus-Content wollt, dann könnt ihr euch ja nochmal meinen eine Stunde Bonus-Content-Dump von letzter Woche anhören.
Ja, genau. Wir dürfen euch ja auch nicht hier zu viel Bonus-Content geben.
Und es wird in nächster Zeit sehr wenig Bonus-Content von mir geben, weil ich jetzt erstmal ein Videospiel anfangen werde und dann etwas weniger Anime schaue. Und deswegen teilen wir uns das ein, Freunde.
Sehr schön. Gut, dann gibt es nächste Woche Bonus-Content. Und wir machen an der Stelle den Laden dicht. Wenn euch...
Wer auch dicht ist. Ach, verdammt. Dabei hatte ich so eine schöne Überleitung. Aber du hast recht.
Ich habe nichts gesagt. Sprich einfach weiter.
Nein. Wir müssen noch pluggen.
Wer auch dicht ist, ist Endo. Bei der Aufnahme der neuesten Contime-Ausgabe.
Richtig.
Vielleicht war auch Pipi dicht. Das müsst ihr selber herausfinden, indem ihr die anhört. Zum Thema
Ehrengäste auf Cons.
Boah. Habt ihr da Ehrengäste in der Contime-Ausgabe dabei?
Ja.
Oh.
Das waren ziemliche Ehrengäste dafür, dass sie da sich bereit erklärt haben, bei der Contime mit dabei zu sein.
Möchtest du die schon anteasen?
Naja, wahrscheinlich wird die Contime früher rauskommen als dieser Podcast.
Definitiv früher raus als dieser Podcast.
Also ja, es sind Synchronsprecher Patrick Keller und die Anime-Coverband Genki Dama, die auf den Cons aufgetreten ist.
Das klingt absolut nach einer absoluten Hammerbesetzung. Und dabei war Endo dicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum er immer besoffen Podcasts aufnimmt, wenn wir die Top-Besetzung haben. Endo, erkläre dich.
Das ist halt einfach so.
Ja, hoffentlich merkt man das nicht.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich konnte es ganz gut überspielen.
Ja, sehr schön. Dann, hört euch diese Hammer-Contime-Ausgabe an. Die ist jetzt draußen, wenn ihr diesen Podcast hört. Und ich gehe jetzt wieder ins Bett und versuche irgendwie wegzuschmelzen oder so. Keine Ahnung. Endo, du bist doch jetzt hier Ehrengästebeauftragter, auch bei uns hier. Wen hast du denn als Ehrengast dabei für die Abmoderation?
Ach, da kommst du nie drauf. Ich habe mir gedacht, komm diesmal für die Abmoderation. Nein, fast. Da dachte ich mir, greife ich mal wirklich, da hole ich mal was Krasses. Nein, ich hatte auch erst überlegt, also es hatte auch Thomas Gottschalk angefragt, ob er es machen kann, aber ich habe gesagt, nee, Thomas, da habe ich schon jemand Besseres.
Oh, Markus Lanz! Den
habe ich abgesagt. Der japanische Tenno angefragt. Dann habe ich gesagt, ja, nee, die Weeps, die können doch kein Japanisch, die verstehen dich nicht. Habe ich dem auch abgesagt. So, dann hat Donald Trump angefragt. Da dachte ich mir, dann hat Friedrich Merz angefragt. Dann dachte ich, komm, jetzt bevor noch irgendwelche weiteren Faschisten anfragen, hole ich einfach Mitch.
Ach so. Na gut, dann gibt es halt Mitch. Tschaußen.
Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.